Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Ja, da ist man einmal im Urlaub und dann wird hier direkt in den Episoden Klamauk betrieben.
Unglaublich, ne? Eine Frechheit geradezu. Sowas. Ein Graumann.
Du hast ja gerade auch reingehört, ne? In die Anfänge der letzten Episoden. Das war ja dramatisch.
Ja, sehr cool gemacht. Dickes Lob an Daniel.
Genau, also nochmal ein Shoutout an Daniel Graumann, der die letzten beiden Episoden bearbeitet hat und geschnitten hat und freundlicherweise die Teaser davor auch gemacht hat. Er war da echt sehr, sehr kreativ. Es ging ja in den letzten beiden Episoden um das Thema Kooperationen im Studio-Business und eben Film- und Trailer-Musikproduktion. Und vor allem in der Episode hat er noch wirklich einen epochalen Trailer dazu gebastelt.
Ja, hat auch schön Spaß gemacht auf dem HD25. Da war auch nicht Druck im Bass.
Ja, Hauptsache es drückt, ne? Mhm. Und ja, hört euch die Episoden rein. Waren natürlich Aufzeichnungen von Diskussionsrunden von der Studioszene. Und dann würde ich jetzt sagen, wir sind von der Studioszene zurück. Fangen wir an.
Jawohl.
Studiosofa, der Sound Recording Podcast, Ausgabe 126. Schön, dass ihr da draußen alle wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Top Gun Wingman Klaus Beetz.
Und ich mit dem Mann, der die Studioszene so perfekt organisiert hat, herumlief wie ein Zombie und immer ein Lachen übrig hatte, wenn wir gepodcastet hatten. Und das hat mich glücklich gemacht. Marc Bohn.
Danke dir. Es gab so ein Interview von mir von irgendeinem lokalen Mannheimer Fernsehsender.
Das war geil.
Boah, sehe ich da aus, ey. Halleluja. Ey.
So sahst du die ganze Zeit aus.
Wie ein Zombie, ey. Also ich hatte definitiv jeden Tag ein Bad Hair Day. Ich habe auch kaum gepennt. Ich dachte so, ey geil, 3 Nächte oder 4 Nächte im Hotel, ey, nicht zu Hause, ne, mit einem Kleinkind oder mit einem Baby. Und dann denkst du dir halt, geil, pennst du mal richtig schön, nee. Pustekuchen. Irgendwie war das Adrenalin dann doch so hoch, dass ich nicht schlafen konnte. Aber ja, jetzt sind wir frisch erholt nach einer kleinen Pause nach der Studioszene zurück auf unserem Studioszene. Auf unserer Studioszene, genau. Auf unserem Studiosofa natürlich. Wir sind immer noch gehypt. Die Studioszene steckt uns immer noch tief in den Knochen. Deshalb haben wir für diese Episode auch eigentlich gar kein Thema, ne?
Ja, eben, genau. Einfach nur so ein bisschen, ja, mal wieder reinkommen, mal wieder warm werden, ne? Ein paar kleine Geschichten auspacken, darüber erzählen und dann mal gucken, was dann so ab nächste Woche wieder losgeht. Aber erstmal, wir starten wieder gemütlich, ne?
Genau, wir sind, bei uns stand einiges auf dem Zettel für die Kategorien, so wie beispielsweise Workflow der Woche oder Tipps und Tricks oder kennt ihr das noch oder geht's nur mir so, die wir in den letzten Wochen echt ziemlich vernachlässigt haben, aber da stehen einige witzige Anekdoten, Tipps und Tricks und hilfreiche Tools auf unserer Liste, die wir jetzt einfach mal in dieser Episode auspacken. Vielleicht machen wir daraus auch eine Serie, so irgendwas wie so Resteverwertung auf dem Studiosofa.
Resteverwertung, ja. Sollen wir mal mit was Negativem anfangen? Mit ein bisschen, was so passiert im Studio? Es geht immer dann was kaputt, wenn es nicht soll.
Genau, aber erstmal noch, wenn ihr da draußen, die gerade live dabei sind, auch uns ihre Geschichten erzählen wollen, Anekdoten, irgendwelche Griffe ins Klo oder sonstiges, dann könnt ihr das gerne auch in die Kommentare schreiben und uns daran teilhaben.
Gerne.
Lassen. Und auch nochmal der Hinweis, abonniert uns auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, setzt überall die Glocke, wo ihr könnt. Und bewertet uns nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify, damit uns durch den Algorithmus auch andere Hörer besser finden. Aber jetzt hast du schon ein paar Themen vorweggegriffen. Ein Thema, das erste. Schieß mal los.
Ja, ging gerade eben schon gut los. Man trifft sich hier und denkt so, ja, das ist alles Technik, die benutzt man jede Woche in der Regel. Das funktioniert immer einwandfrei. Nee, es brummt und rauscht im Hause Bohnen. als gäbe es kein Morgen mehr. Was ist da los?
Ja, ich hatte meinen Blackmagic Atom Mini mit auf der Studioszene, worüber wir dann halt auch gestreamt haben. Und ich glaube, unser lieber Videomensch Dennis, viele liebe Grüße.
Grüße gehen raus.
Hat mir während der Studioszene schon gesagt, dass irgendwas mit dem Ton nicht stimmt. Und ja, er hat recht. Ich glaube, er hat das gekillt. Ja. Ich glaube, hat er irgendwas kaputt gemacht. Ja, muss ich mich jetzt die nächsten Wochen mal, die nächsten Tage mal drum kümmern, dass ich das irgendwie wieder fixe. Bin ich mal gespannt, wie ich das mache. Aber genau. Naja.
Ja, und es gibt dann da irgendwie so ein interessantes Routing bei dir, was so verschiedenste Komponenten beeinflusst, weil dann mussten wir irgendwie diesen Eingang, oder du musstest dann diesen Eingang, den da nicht so richtig will, umgehen. Und dann war auf einmal so ein schöner Crunch in der Stimme. Und ich habe schon gesagt, es klingt so ein bisschen wie, wenn man einen Tube Screamer draufpackt. So leicht angeraut in der Mitte und nicht mehr ganz so brillant. Dann war auch noch ein Gate im Spiel, was auch noch irgendwie eine zusätzliche Zerre mit reinbringt. Und wir haben rausgefunden, dass dein Mute-Schalter nicht so ganz mutet.
Genau, ich habe gefragt, sag mal, hörst du mich? Und eigentlich hätte er mich nicht hören dürfen. Und dann sagte er doch plötzlich, ja, ich höre dich ein bisschen. Ganz leise, aber ich höre dich. Und das ist, sind immer so diese Phänomene, ne, die dann auftauchen, wenn, also dieses Gefühl, dass man mal irgendwas anschaltet und es funktioniert auf Anhieb. Diese Momente, die gibt es, ne, aber einfach so selten.
Ja.
Aber vielleicht, das ist vielleicht auch ein Punkt, da sprechen wir später noch drüber, wenn es zum Thema Verkabelung geht.
Zum Beispiel, ja, genau.
Ja.
Gestern hatte ich auch so einen interessanten Fuck-up. Und zwar, ich habe ganz normal mein Cubase gestartet und dann kommen ja so verschiedene Texte, die da unten stehen. Ich weiß gerade nicht mehr, was es ist. Irgendwann kommt der Punkt Scanning VST3 Plugins. So. Der muss jetzt normalerweise nicht da alles durchscannen. Der geht dann irgendwie nochmal so ganz kurz über die Plugins. Das dauert in der Regel 2-3 Sekunden und dann ist das erledigt. Und dann dauerte das. Und dann dauerte das noch länger. Und nach 5 Minuten war der immer noch nicht fertig. Und dann dachte ich mir, da ist irgendwas faul. Vielleicht startet es einfach nochmal. Cubase beendet über den Task Manager, neu gestartet. Selbe Stelle. Ja, und eigentlich ist das so ein Zeichen, du hast irgendein Plugin installiert oder aktualisiert und das will gerade nicht. Habe ich aber nicht. So, was tun? Weil Rechner-Neustart half auch nicht. Also da war irgendwas, Cubase hatte überhaupt keinen Bock zu starten. Und es hatte anscheinend irgendwas mit einem Plugin zu tun. So, ich das einfach mal gegoogelt. Stellt sich raus, bin ich der Einzige mit dem Problem. Und zwar ist das irgendwas von Waves. Und es scheint wohl so zu sein, dass Waves, ohne das belegen zu können, telefoniert da so ein bisschen nach Hause. Weil Waves Central, also das zentrale Management-Tool von dem, womit man den ganzen Kram installierte, das funktionierte nämlich auch nicht. Das versuchte irgendwie sich zu connecten zum Lizenzserver und sagte, nee, das geht gerade alles hier nicht, ich mach mal nichts. Und ja, dann hatten anscheinend die Plugins auch keine Lust zu starten, weil die anscheinend auch da irgendwas abfragen. Obwohl meine Lizenzen alle lokal sind und nicht in der Waves Cloud. Ja, und dann musste ich halt die Waves Shell aus dem Ordner rausschmeißen, aus dem Plugin-Ordner, und siehe da, dann ging es. Und später, als dann Waves Central wieder funktionierte, Waves Shell wieder reingepackt und dann lief er auch wieder. Und dann frage ich mich jetzt, wem gebe ich jetzt den schwarzen Peter für diese Sache? Also entweder Waves dafür, dass sie da irgendwie nach Hause telefonieren müssen und wenn da mal was nicht funktioniert, dann sofort sagen, hier machen wir überhaupt nichts mehr. Oder Steinberg dafür, dass sie sagen, wenn ein Plugin mal irgendwie länger als 5 Sekunden beim Scannen nicht reagiert, anstatt dass wir sagen, das schalten wir mal ab oder sowas, das Plugin, aber wir machen dann weiter, direkt sagen so, nö, das hört jetzt hier auf. Hier wird nicht mehr weitergearbeitet. Ich weiß es noch nicht, habe es mir noch nicht überlegt. Auf jeden Fall läuft der wieder, aber ja.
Ja, im Zweifel liegt es an dir, ne?
Im Zweifel liegt es an mir, ja.
Immer am User, würde ich sagen.
Ja. So, sehr merkwürdige Kiste.
Ja, ich würde ganz gerne mal ein bisschen anfangen und von meinem Urlaub erzählen.
Ja, gerne, ja. Erstmal, wir haben das Negative haben wir schon vorweggenommen, jetzt machen wir erstmal Urlaub. So.
Genau, typisch deutsch, so typisch Klaus, erstmal mit dem Negativen starten und dann versuchen wir irgendwie die Kurve zu kriegen.
Genau, und dann typisch deutsch, du bist nach Malta geflogen.
Genau, das war auch richtig geil. Ich lag auch den ganzen Tag nur am Pool, habe nichts anderes gemacht, tat auch mal gut.
Mhm.
Aber ich habe gemerkt, ich habe so einen richtigen Plugin-Reset vollzogen. komme ich vielleicht später noch dazu nochmal, werde ich das nochmal weiter ausführen.
Auf Malle am Pool?
Ja, habe ich ein Plugin-Reset durchgeführt, erkläre ich dir gleich.
Okay.
Nur was mir nochmal aufgefallen ist, wenn man so im Urlaub, wie gut es tut, die Weite zu genießen, also die Natur, wenn man dann so übers Meer guckt, auf den Horizont, so, und mal weiter als irgendwie die 40 Zentimeter, die man sonst immer auf dem Bildschirm glotzt, das tut echt irgendwie gut.
Ja, ne? Das stimmt.
Also klingt vielleicht echt ein bisschen esoterisch, aber es fühlt sich irgendwie befreiend an und weniger eingeengt. Also es ist echt wirklich, ich stand da teilweise eine Stunde und habe da einfach nur mal in die Ferne geglotzt, so. Und es tat echt richtig gut. Und links und rechts in den Augenwinkeln beobachtete ich dann halt auch Leute so aus der Region UK, die dann krebsrot waren und sich trotzdem komplett in die Sonne geknallt haben. Ich glaube, das ist so ein Ding von denen. Mhm. Ich glaube, bei denen geht es darum, nicht braun nach Hause zu kommen, sondern so richtig rot. Ja. Naja, egal. Shoutout. Viele liebe Grüße an alle.
Ja.
Nee, aber jetzt, wenn ich, als ich mich nach den 2 Wochen mal wieder einen Rechner gesetzt habe und eine Session geöffnet habe und irgendwas gebastelt habe, fiel mir dann auf, dass nur noch meine wichtigsten Plugins in meinem Kopf waren. So. Und dass ich den Rest, den ich vielleicht so vor kurzem gekauft habe oder vielleicht auch mal gekauft habe und nie wirklich genutzt habe, komplett ausgeblendet habe schon. Das war, dann frage ich mich halt, vielleicht braucht man den Rest dann auch gar nicht. Wie, kennst du dieses Gefühl?
Ja, total. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob man den Rest nicht braucht oder ob man vielleicht was verpasst, was Spannendes. Aber generell ist es ja einfach so, wir haben alle irgendwie viel zu viel Plugins drauf. Und dann kristallisieren sich immer so diese Hauptverdächtigen raus. Das sind dann immer irgendwie die Fabfilter-EQs und der, keine Ahnung was, Vintage-Kompressor und vielleicht noch irgendwie das eine oder andere Tool. Aber so ab und zu stolper ich mal über irgendein Werkzeug, das ich überhaupt nicht mehr wusste, dass ich das habe. Passiert übrigens auch bei Wave-Sammlungen ganz gerne. Da hast du dann irgendwie deine 300.000 Plugins und dann denkst du so, oh, das haben die ja auch noch.
Ja, das ist auch so ein Phänomen bei mir in meinem Plugin-Stock. Zum Beispiel Trackspacer. Habe ich auch komplett vergessen, dass ich mir das doch vor kurzem mal gegönnt habe. Ist echt irgendwie ein spannendes Phänomen. Da müssen wir vielleicht mal eine Serie draus machen, auch so zum Thema Unsung Hero aus meinem Stock.
Das ist eine geile Idee. So Plugins, die nicht immer im Vordergrund sind, wie zum Beispiel ein Fabfilter Pro Q3. Der ist überall drin, müssen wir hier nicht erwähnen.
Genau. Ne?
Aber so Alternativen dazu. Ne?
Oder ich finde ja diesen Harrison, also zum Beispiel mein Vintage EQ ist ja der EQ P1A, klar, aber dann kommt auch schon direkt dieser Harrison. Ich glaube 32C oder so heißt der. Den finde ich mega geil. Das ist echt für mich so ein Unsung Hero. Aber vielleicht verraten wir jetzt nicht so viel.
Ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Hast du denn so Favorite-Listen an Plugins? Oder kann man das in Logic machen?
Kann man bestimmt machen, mache ich aber nicht. Aber es gibt natürlich so meine Favorite-Tools, wo ich den Scrollweg schon auswendig kenne. Und ja, das ist halt der EQ P1A, das ist der LA1A und Verfilter und was noch? Ja, das sind so, klar, hat jeder so. Ich glaube, wir haben schon 1000 Mal über unsere Go-To-Plugins gesprochen.
Genau. Ich habe mal damit angefangen mit diesen Favorite-Listen und habe dann irgendwann wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der einfachen Textsuche viel, viel schneller bin, ein Plugin zu laden. Also beispielsweise, ich habe mir mal eine Liste für Podcast-Editing gemacht, wo dann halt wirklich nur die Tools drin sind, die ich dafür brauche. Und dann sind das halt auch nur irgendwie 10 Plugins oder sowas. Aber trotzdem war es schneller, irgendwie in das Feld reinzuklicken und dann habe ich schon Q3 eingegeben und dann ist halt nur noch der Fabfilter Pro Q3 da, anstatt die Liste aufzumachen, kurz zu gucken, da ist er, aufzuklicken, ja. Das ist dann halt auch wieder das Problem, weil dann sparst du damit keine Zeit. Und das andere Ding ist dann natürlich bei den Listen, da gehen dann eben die Sachen verloren. Also dann machst du dir nicht mal die Mühe, mal so durchzugucken, was habe ich denn überhaupt noch alles?
Ja, das wird, also die Plugin-Liste, die dann da aufgeht, erinnert einen dann auch immer wieder daran.
Genau.
welche Tools man noch eigentlich hat und wie viele es da noch gibt. Und erinnert mich dann aber auch schon nochmal an Sachen so, ah ja, stimmt, ey, das hast du ja auch noch, aber das hast du schon ewig gar nicht mehr ausgepackt. So, könntest du auch mal nochmal ausprobieren. Also ich glaube, so ein Plugin-Reset tut gut, aber es tut danach auch nochmal gut, sich einfach nochmal zu sortieren und zu gucken, was habe ich denn nochmal und was könnte ich denn nochmal ausprobieren.
Bist du denn so ein Typ, der immer alle Plugins installiert? Also sagen wir mal, gehen wir wieder zurück zum Waves Bundle. Wenn du sagst, ich habe jetzt dieses Bundle, dann wird das auch komplett installiert?
Ja.
Okay. Mach ich auch so. Nur bei Sample Libraries nicht oder bei Instrumenten nicht. Ne? Also jetzt gerade zum Beispiel, nehmen wir mal so ein Native Instruments Complete, wo das dann halt auch mal in die hunderte Gigabytes geht, ne? Dass man dann schon mal sagt, so ja, vielleicht dieses Instrument brauche ich dann doch nicht.
Genau. Nee, das mache ich auf jeden Fall auch bei Complete. Kommen wir ja später nochmal drauf zurück. Aber so solche Sachen installiere ich auch nicht. Ich meine, das sind ja Tonnen an Daten, die dann da auf der Festplatte rumliegen und so viel Speicher habe ich dann doch gerade nicht. Und es ist ja auch immer Performance, die da gezogen wird. Von daher, da installiere ich tatsächlich nur die Sachen, die ich auch wirklich brauche. Also natürlich probiere ich die vielen Sachen teilweise dann auch mal aus, aber auch da habe ich so wirklich meine Go-To-Instrumente, ne, auf Arturia und so.
Ja, genau. Tipp übrigens da an die Leute, die Arturia-Plugins oder auch Softube-Sachen benutzen. Wenn ihr da Sachen habt, die ihr nicht benutzt, definitiv nicht, dann deinstalliert die mal, weil die Dinger brauchen echt viel Plattenplatz. Gerade wegen ihrer sehr aufwendigen UIs.
Total.
Ja. Also das sind teilweise irgendwie für ein Plugin 200, 300 Megabyte oder sowas, die da weg sind.
Ich habe auch immer noch Probleme mit denen im Moment, irgendwie beim Laden so. Also teilweise ist das echt irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, die DAW findet den richtigen Pfad nicht auf der Festplatte. Und keine Ahnung, vielleicht weil es auch eine externe Festplatte ist, wo die ganzen Softwareinstrumente dann drauf liegen. Muss ich auch nochmal checken. Was hast du da Erfahrung?
Also ich habe nur Erfahrung bei den UGEM-Produkten, dass Logic manchmal sehr, sehr zickig ist bei Sachen. Also gerade Logic. Aber ich denke, da werden die das gecheckt haben, ob das irgendeine M1-Geschichte vielleicht noch ist. Aber
gut möglich, auf jeden Fall. Gut möglich.
I don't know.
Naja.
So.
Du hast dann noch ein Thema.
Ja, genau. Ich habe gerade das Thema Miezekatze, das hier rumläuft. Und um das kümmere ich mich mal ganz kurz. Und dann ist das nämlich auch schon abgefrühstückt. Sekunde mal eben.
Also der werte Kollege muss gerade aufstehen in seiner Boxershort mit den schwarzen Socken gezogen bis unter die Knie. Ja, lässt die Miezekatze raus. Da ist er wieder.
So. Das ist das Ding.
Power Headphone auf.
Sorry?
Ich habe nur gesagt, ich habe gerade kommentiert, was du gerade machst, damit die Hörer das auch nachvollziehen können.
Ja, das ist die Geschichte, wenn die Katze sich denkt, so, ich lege mich in die allerhinterste Ecke, wo ich dann um den Tisch rumlaufen muss, über diverse Kabel stolpere, mich an Sachen vorbeiquetschen muss, um die da irgendwie rauszubewegen, dann lasse ich die da einfach liegen. Aber natürlich muss die dann mitten im Podcast raus. Ganz, ganz dringend. Und die kommt dann auch gleich wieder rein. Aber deshalb habe ich die Tür abgeschlossen. Also von daher, jetzt darf Miezekatze draußen bleiben.
Steht das auch auf deiner Liste für heute, so als Geschichte?
Miezekatze?
Nee, aufgeräumtes Studio, wo man nicht über Gier fällt.
Hätte ich vielleicht draufpacken können, weil ich weiß, das ist ein Sonderfall bei mir. Hier liegt nämlich immer alles voll und ich weiß, das hast du auch schon mehrfach erwähnt. Und eigentlich gelobe ich
Besserung. Das muss ich gar nicht erwähnen, das sieht man ja.
Das, was du da siehst, ist harmlos. Also wirklich, ohne Witz jetzt mal. Ich habe zum Beispiel jetzt hier gerade Synthesizer, die von Zeitungen bedeckt sind. Und ich meine damit nicht so ein Recording, sondern Wochenzeitungen und sowas. Und was liegt denn hier?
Sound Recording ist auch keine Zeitung. Ich weiß nicht, wie oft ich dir das jetzt schon gesagt habe.
Oder habe ich auf der Studioszene einen Einlauf vom Chef bekommen, weil ich habe, was habe ich geschrieben? Zeitschrift habe ich geschrieben. Ich habe Zeitschrift geschrieben. Aber es ist ein Magazin.
Ja.
Was
habe ich dir schon tausendmal erklärt, aber egal.
Ja, sag mal, was ist der Unterschied?
Ja, mit Zeitung impliziert man halt so eine Tageszeitung, ne? Mit so einem Laberpapier und
ich habe ja Zeitschrift geschrieben.
Ja, hätte ich auch gerade so durchgehen lassen.
Okay. Aber es ist ein Magazin.
Genau. Ein Fachmagazin.
Ein Fachmagazin. Selbstverständlich.
Ja.
So. Genau.
So. Schieß los, was hast du auf der Uhr?
Ich bin mal wieder auf der Suche nach dem perfekten MIDI-Controller. Die Suche nach dem perfekten MIDI-Controller sieht bei mir so aus, ich kaufe einen weiteren MIDI-Controller. Also
den wievielten?
Lass mich überlegen. Das kommt so ein bisschen darauf an, was man da alles als MIDI-Controller zählt.
Genau, zähl mal auf, genau. Was sind denn MIDI-Controller?
Also, fängt natürlich erstmal an so beim klassischen Master Keyboard. Das ist hier unten in der Schublade drin. Das ist so ein Native Instruments Complete Control, erste Generation. Klassisches 1/60-Tasten-Keyboard mit 8 Potis und paar Buttons drauf und Gedönse und sowas. Also eigentlich die üblichen Dinger. Und da wird man in der Regel auch sehr, sehr glücklich mit. Dann ist aber so ein bisschen die Sache, was, wenn man so ein bisschen flexibler programmieren will. Zum Beispiel am Gerät selber oder wenn man vielleicht auch mal Sachen besser ablesen will oder auch einfach mehr Controls haben möchte, was nimmt man dann? Ich habe mir dann mal so einen Behringer-Controller gegönnt, der, wie heißt denn der eigentlich? Die haben doch diese Controller-Reihe, heißt also die?
Ich nicht.
Boah, jetzt bin ich gerade, wie heißt denn der?
Der gut vorbereitet.
Ja, total. Ne? Die haben ja diese Mackie-Control-Nachbauten und davon gibt es einen ganz, ganz kleinen. Mit so einem, nicht den Einfeder-Controller, sondern den ohne Motorfader. Lass mich das mal gerade googeln. Das ist ja peinlich. Wie heißt der denn? Ist nicht irgendwas mit so und so Mini oder Mikro oder? Wie heißt der denn? X-Touch Mini heißt der. So. Eigentlich ein ganz cooles Teil. Vor allen Dingen, der hat halt schöne Transport-Buttons. Der hat 8 Potis, die LEDs drumherum haben. Was ich bei vielen MIDI-Controllern vermisse. So Ring-LEDs drumherum. Finde ich total hilfreich. Was mich nervt an dem ist, dass die Potis gerastert sind. Also das sind halt, das sind Encoder, also unendlich drehbar, aber sie sind gerastert. Das fühlt sich irgendwie sehr blöd an. So. Dann bin ich mal weitergegangen, aber der ist sehr günstig, der Controller. Und als ich ihn gekauft habe, war er noch deutlich günstiger, als er jetzt ist. Jetzt kostet er gerade so um die 79 Euro. Ich meine, er war damals, glaube ich, 49 oder irgendwie sowas. Also kann man nichts falsch machen. Ist auch echt empfehlenswert für das Geld. So, dann habe ich mir mal einen Controller gekauft, mal was edleres oder flexibleres. Und zwar, der heißt Electra One. Und das ist so ein programmierbares Ding. Der hat ein Touchscreen oben drauf. Und unten drunter hat der 12 Encoder. Die haben zwar leider keine LED drumherum, aber man sieht deren Wert dann oben.
Wie heißt der, den du gekauft hast?
Electra One.
Electra One. Okay, aber es gibt auch einen von Behringer, der heißt X-Touch One.
Ja, ja, genau, richtig. Und der ist frei programmierbar. Den kann man halt über so eine Web-App, kannst du dir da oben in den Touchscreen irgendwas reinprogrammieren, da kannst du dir dann Buttons reinpacken, die irgendwelche MIDI-Messages rausschicken oder eben Fader oder sonst irgendwas, Gedönse. Und du steuerst das dann über den Touchscreen oder eben unten über diese Encoder. Die fühlen sich auch alle sehr gut und sehr wertig an und vor allen Dingen, du kannst da sehr, sehr viele verschiedene Settings draufpacken, also verschiedene Presets, dass du sagst zum Beispiel, ich habe mir jetzt verschiedene Setups gebaut für verschiedene Hardware-Instrumente, die ich damit steuern möchte. Kannst dann problemlos einfach bei Tastenkombinationen auf dem Controller durchschalten. Da musst du keine Software für starten, die das dann verwaltet. Das ist wieder auch sehr, sehr nervig bei diversen Controllern, sondern wechselst einfach durch, dann hast du ein anderes Setup. Und alles super gemacht. Sehr, sehr cool. Bei dem finde ich jetzt wieder doof, der Abstand der Knöpfe, der ist mir zu gering. Also wenn ich da so dran rumdrehe, dann hänge ich immer am nächsten Knopf direkt mit dran und bewege den. So. Toller Controller, aber auch nicht hundertprozentig optimal. Dann hat mich immer angelacht, das Minilab von Arturia. Eigentlich auch ein Master Keyboard.
Angelacht hat es sich, ne?
Ja, ja. Das ist ja wirklich schön und kompakt. Ja, guck dir das doch mal an, gerade die weiße Edition davon. Die ist doch wirklich so, die strahlt einen an. Die hat nämlich nicht nur 8 Potis, die hat 16 Potis. Und darunter noch 8 so Drumpads. Und dann noch eine 2-Oktaven-Tastatur, Minitasten, aber alles sehr, sehr kompakt. Preislich super. Lässt sich auch über die Arturia-Software gut einrichten, fühlt sich alles gut an und so weiter und so fort. Hat aber keine LED-Ringe drumherum. Ja, okay. Kann man auch mitleben. Aber also diese Controller hat man jetzt hier kombiniert. Maschine-Controller lasse ich jetzt mal außen vor, so den könnte man ja auch noch benutzen. Ich habe auch irgendwo, glaube ich, noch, ja, da hinten liegt noch ein altes Master-Keyboard rum und so weiter und so fort. Und ich mag MIDI-Controller total gerne. Und die sind auch irgendwie alle hier so eingerichtet. Aber den einen, der irgendwie alles perfekt macht, den gibt's noch nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mir auch diesen Behringer-Controller kaufen werde, von dem ich jetzt auch vergessen habe, wie er heißt. BCA 32, glaube ich, heißt irgendwas. Die neue Version. Das ist die Nachfolge von dem alten BCR 2000, glaube ich, oder so. Das Ding mit den sehr vielen Potis drauf. wieder mit LED-Ring außenrum rum.
BCR 32.
Genau. Ja. Wo man irgendwie, der wurde letztes Jahr angekündigt oder so und haben keine Ahnung, wann der überhaupt mal rauskommen soll. Ich denke mir dann so, beim MIDI-Controller kann er nicht so ewig dauern, aber gut, dauert anscheinend ewig. Der wird nicht so teuer sein, hoffe ich. Und ja, der hat halt sehr, sehr viele Potis. Das ist schön und wichtig. Und ja, mal gucken.
Das sieht so aus.
Und der hat halt LED-Ring.
Hat auch CV-Outs.
Ja. Also da geht einiges mit.
Foot-Switch, MIDI sowieso, klar. Sogar True, ja.
Ja, also mal gucken, ne?
Und 149 Euro angeblich.
Ja, kann man auch nichts sagen. Also da ist jede Menge Controls und irgendwie wird der dann auch seinen Weg hierhin finden. Aber so den einen Controller, der wirklich alles perfekt macht, der also sehr viele Controls hat, die in richtigem Abstand zueinander sind, der gut und flexibel zu programmieren ist, den gibt's, glaube ich, nicht. Also den hätte ich gerne, damit ich den ganzen Quatsch hier irgendwie ersetzen kann.
Ich frage mich, nutzt du das alles? Also brauchst du 32 Putties, die du programmieren kannst, die du dann auch wirklich regelmäßig in deinen Workflow integrierst und auch nutzt? Also
das ist der Punkt? Nein.
Ja, das ist halt bei mir auch so der Punkt. Ich habe mir halt diesen Icon, wie heißt das nochmal? Plattform, also Icon Plattform N Nano R gekauft. Und von den Grundfunktionen, also es ist halt so ein One-Fader-Ding. Ich weiß nicht, was kostet. Ja. Kannst du mal gerade gucken, was das Ding kostet.
Ja.
Und theoretisch von den vom Funktionsumfang würde mir das absolut ausreichen. Also wirklich so, ne, man steppt dann durch die Tracks, dann kannst du da irgendwie Lautstärke automatisieren. Das ist so das, was ich es am hauptsächlich nutzen würde, um so Automationen zu fahren, ne, um EQs irgendwie einzustellen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Plugins. Ich habe ihn jetzt abgeklemmt, weil ich merke, dass ich ihn einfach nicht nutze. Also es ist irgendwie, die Vorstellung ist immer so geil. Boah, geil, dann ist alles viel einfacher. Dann habe ich was Haptisches, an dem ich drehen kann. Und alles ist geil und irgendwie.
Ganz genau, richtig.
Und dann in der Praxis merkst du dann halt, du bist halt so in deinem Workflow mit der Maus schon festgefahren, dass es eigentlich total umständlich ist. Und ne, also bei dem, da musst du dem nochmal sagen, welches Protokoll er macht. Ne, also bei dem ist es jetzt zumindest mal so, wenn ich ihn anschalte und Logic starte, muss ich jedes Mal, bevor ich Logic starte, dem Ding sagen, was für ein Protokoll er nutzen soll. Mhm. Dann muss ich jedes Mal nochmal gucken, war das jetzt Mackie, war das MCP oder irgendwas anderes? Mhm. Habe ich das nicht gemacht? Es ist umständlich, während Logic irgendwie offen ist, das dann nochmal richtig zu machen. Das geht bestimmt irgendwie, aber dann bin ich auch wieder beschäftigt, herauszufinden, wie geht das nochmal?
Ja, genau.
Und dann ist schon so, da habe ich es einfach schon mit der Maus gemacht.
Ja, also, genau. Absolut. Also der kostet ungefähr so
200 Euro. Tastenkombination.
Oh, dachte echt. Ja, ist wahrscheinlich teurer geworden, denke ich mal. Ich könnte mir vorstellen, das war vorher so ein 199-Euro-Ding oder sowas.
Ja, hätte ich das auch getippt. Also, ja.
Aber
ich gebe ich dir voll, also wie gesagt, der wäre für mich das perfekte Ding.
Mhm.
Wobei mich da irgendwie auch nervt, dass man kann halt nur in 8 Tracks steppen.
Mhm.
Also wenn ich bei Track 1 starte, kann ich bis Track 8 gehen, um auf Track 9 zu gehen. Muss ich dann halt wieder 8 Tracks vorsteppen, dann springt er direkt auf 16.
Mhm.
Und dann muss ich, wenn ich auf Kanal 9 will, halt nochmal 7 zurücksteppen.
Mhm.
Also es ist irgendwie ein bisschen, ja, ist eine Fudelei. Aber ich glaube, Probleme haben viele MIDI-Controller.
Ja, also wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, ist, also ich habe jetzt gerade am Start mein Master-Keyboard, also das Complete Control, das Arturia, Minilab und den Electra One. Den Behringer habe ich gerade mal verbannt. Und das ist jetzt eine relativ coole Kombination, weil ich bin oft zu faul, das Keyboard unten aus der Lade komplett rauszuziehen, sodass ich da irgendwie die ganzen Controls auf Zugriff hätte, sondern ich greife einfach so unter die Lade drunter und spiele da drauf. Das geht, weil man fühlt das Keyboard ja. So, das reicht dann. Dann hat es seinen Job schon erledigt. Dann nutze ich hier oben das Minilab, habe ich genau vor mir stehen. Da sind ja die 16 Potis drauf. Davon nehme ich 8 für die Cubase Quick Controls, also die Sachen, die pro Track gelten. Und die anderen 8 für die neuen Focus Controls. Das sind die Controls, die man pro Plugin einrichten kann. Ist dann sauber getrennt. Wunderbar, funktioniert. Und die Drum Pads darunter, die habe ich mir dann so eingerichtet, dass die direkt hier standardmäßig für die ersten 8 Pads des Groove Agents gelten. Das Keyboard ja, ist nett, dass es da ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, dann funktioniert das schon mal. Alles Weitere, also die komplexeren Sachen, sowas wie zum Beispiel Hardware-Synthesizer-Steuern, ich meine, in der Regel gehe ich da hin im Hintergrund und benutze die. Aber für so diverse Sachen, die jetzt zum Beispiel dann sehr viel Menu-Diving haben oder so Rack-Synthesizer, wie jetzt hier zum Beispiel Micro-Q von Baldorf, den kann ich dann darüber fernsteuern, da habe ich mir ein paar Sachen eingebaut. Und vor allen Dingen, der ist total super für sämtliche Development-Aufgaben. Also hier für Instrument-Scripting in Kontakt oder in Gorilla Engine, weil da muss man nämlich oft dann irgendwelche MIDI-Messages mal rausschicken und hat vielleicht gerade den Controller nicht parat. Zum Beispiel so Klassiker ist ein Pedal. So, ich habe zwar ein Sustain-Pedal hier unten liegen, das wandert aber irgendwie so im Laufe der Zeit mal weiter nach hinten. Dann komme ich da nicht so bequem dran. Jetzt könnte ich natürlich unter den Schreibtisch kriechen, das da wieder hervorholen. Oder ich habe mir einfach dann hier auf eines der Potis CC64 draufgelegt, beziehungsweise ich kann mir in dem Touchscreen ja auch einfach Buttons reinbauen. Dann habe ich einfach einen Button, der halt sagt, so CC64 an, aus. Oder eben dann halt die anderen Pedale, so CC66 oder sowas, wovon ich gar kein Hardware-Pedal habe, das kann ich dann damit simulieren. Oder eben, wenn das ein Instrument werden soll, was auf bestimmte MIDI-Messages reagieren soll, dann ist dieser Controller mit Abstand am schnellsten zu programmieren, weil den programmierst man halt über den Browser. Machst einen Browser auf, dann findet er den Controller direkt, siehst die Oberfläche des Controllers vor dir, malst da so einen neuen Controller rein, sagst, okay, schick die MIDI-Messages raus, upload in den Controller, fertig, Ding benutzt. Also das ist dann wirklich für Hardware-Steuerung und für Development. Und das ist jetzt momentan eine Aufteilung, die eigentlich ganz gut funktioniert. So. Aber ich wette, und das ist ein Thema, über das wir später sprechen werden, in einem Monat denke ich da schon wieder ganz anders drüber.
Wahrscheinlich. Jo, bei mir steht als nächstes auf der Uhr der Hörtest. Ich habe im Urlaub einen Infekt im Ohr zugezogen, wo ich zuerst dachte, mein Ohr sitzt einfach nur zu mit Ohrenschmalz. Der dann quasi dadurch, dass ich die ganze Zeit im Pool abgehangen habe, quasi sich zu einem Pfropf entwickelt, der dann einfach mein Ohr zusetzt. Mhm. Aber dann war ich dann aber nachher beim Ohren ausspülen beim Arzt. Dann hatte ich mir tatsächlich doch einen Infekt im rechten Ohr zugelegt. Tat dann auch später echt schmerzhaft. War auch kurz vor einer Mittelohrentzündung, aber ich hatte dann echt nochmal Glück gehabt, hat dann Medikamente bekommen. Mhm. Mir wurde dann auch so ein Bläschen auf dem Trommelfell weggesaugt. Das fand ich auch irgendwie.
Das muss man sich mal vorstellen, ne?
Das ist schon echt krass. Aber irgendwann sind die Ohrenschmerzen dann von rechts nach links gewandert und ich sollte auch einen Druckausgleich machen, so circa 10 bis 15 Mal am Tag. Das hatte ich auch.
Dumme Frage, wie kann der von links nach rechts wandern? Kann der durch deinen Kopf wandern, oder?
Scheint so. Also von Freunden, die quasi erst noch dort im Urlaub sind, wo wir waren, wissen wir, dass der Pool auch irgendwann gesperrt wurde, weil es dort wohl irgendwelche Bakterien drin gibt und wahrscheinlich habe ich mir die da gerade eingefangen.
Oder hast du sie verursacht? Ohr.
Das kann natürlich auch sein. Genau, ich habe die mitgebracht. Ich habe mir schon überlegt, ob es an den AirPods liegt, weil irgendwann später fühlten sich die Schmerzen eher so muskulär an und da dachte ich, dass es vielleicht so ein Muskelkater ist vom AirPods tragen.
Interessante Theorie.
Ja, weil ich ja nachts halt immer damit einpenne und ich habe dann immer einen AirPod im Ohr, eben in dem Ohr, auf dem ich halt nicht gerade liege. Und es kommt aber dann halt schon vor, dass ich mich auf das Ohr lege, wo ich die AirPods drin habe und dann tut das, ist also ein bisschen unangenehm. Aber naja, egal.
Das wäre doch mal, da muss ich jetzt gerade mal ein Feature pitchen, das wäre doch mal was, wenn Apple mal langsam die Ideen ausgehen, wie das so aktuell bei den Handys bei denen passiert. Die könnten doch vielleicht mal so eine automatische Ohrenschmalz-Absaugfunktion in die AirPods integrieren, oder?
Das wäre was, auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall die geilsten Systeme. Ich habe dann mal danach gesucht und plötzlich ist jetzt Facebook bei mir voll.
Oh, okay.
Irgendwelchen Ohrabsauggeräten. Das ist echt sauwitzig. Aber ja. Naja, ich möchte mal ganz kurz diesen Hörtest beschreiben. Mhm. Also ich kann man da beim Arzt in so einen mega winzigen Raum, so irgendwie die gefühlt direkt neben der Toilette. War noch so eine kleine Abstellkammer, die so ein bisschen provisorisch schallisoliert war. Also da waren halt so uralte, abgeranzte wie sagt man so, wie heißt das Material noch mal schnell? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Basotec.
Oh, okay.
Absorber, so, ne? Also so wirklich so Proberaum-Style irgendwie. Und dann noch so diverse Schalllochplatten. Also ich fühlte mich wirklich so in die 60er, 70er Jahre zurückversetzt. Bekam dann auch so einen uralten On-Ear-Kopfhörer an. Und so einen Knopf in die Hand, wo ich dann halt eben drücken musste, wann ich einen Ton höre. Also mir wurde vorher schon gesagt, auf welchem Ohr wir beginnen. Und dann musste ich halt hören, ab wann ich den Ton halt höre. So. Das habe ich dann auf beiden Seiten gemacht. Also wie gesagt, ich war da, also da, als ich beim Arzt war, hatte ich das, waren die Ohrenschmerzen halt rechts. Und das Witzige war, ich saß da so hoch motiviert, ne, so diesen Test mit Bravour zu bestehen. So, ich als audiophiler Mensch konnte jetzt da nicht irgendwie rausgehen mit dem Wissen, dass ich irgendwie sauschlecht höre oder so. Ne? Das war meine größte Angst, dass ich da rauskomme und irgendwie, ja, sie hören bei 4 Kilohertz einfach gar nichts mehr. So. Und dann saß ich Augen zu, mega konzentriert und habe dann irgendwie auf diese Knöpfe da rumgedrückt, also auf diesen einen. Und ich habe diesen Test mit Bravour bestanden.
Geilo.
Also links war super. Ich habe überlegt, ob ich das mal teile.
Ja, warum nicht?
Kann ich das teilen? Bildschirm teilen, Fenster. Genau, ich kann das mal kurz hier teilen. Und dann
ach, nice.
Auch mal kurz beschreiben. Also hier links ist das rechte Ohr, witzigerweise.
Sie sehen links.
In dem Diagramm ist hier links die DBHV. Was auch immer das bedeutet, weißt du es nicht?
Ich rate mal auf Hörvermögen vielleicht, aber ich habe keine Ahnung.
Das kann sein. Also die Y-Achse ist dB und die X-Achse sind die Kilohertz. Und man sieht, dass ich da schon relativ früh auf dem linken Ohr, also hier rechts, dann immer gut gedrückt habe so. Und beim rechten Ohr hier links dann doch immer ein bisschen gezögert habe, aber grundsätzlich hat die Ärztin gesagt, alles sehr gut, sie hören super, müssen sich gar keine Sorgen machen. Und dann bin ich da rausgegangen mit breiten Schultern und dachte, geil, jetzt mache ich direkt den nächsten richtig geilen Mix. Ja, genau.
Also nur mal zu Verständnis, dass dein linkes Ohr ist quasi perfekt und beim rechten, da hast du so ein Dip in den Bässen. Und nochmal so in den Mitten. Und in den Höhen. Und
genau, das und ist aber, genau. Aber das kam halt durch die Entzündung. Ne? Mhm. Also weil ich auf dem rechten Ohr dann zu dem Zeitpunkt halt wenig gehört habe.
Mhm.
Und
okay.
Klar, die, was mir tatsächlich schwerer fiel, waren die tiefen Töne. Mhm. Klar, irgendwo auch. Ne? Man muss aber auch sagen, ey, der Noise Floor so in der Umgebung war echt schon krass. So neben mir war halt dann direkt so irgendwie so ein Zimmer, wo, ja, also wie nennt man das dann? Das Arztzimmer, heißt das? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Wo dann Gespräche geführt wurden und ich habe dann Behandlungsraum, sagt man, glaube ich, auch. Da waren die Gegebenheiten schon ein bisschen erschwert.
Sollte auch eigentlich.
Also ich habe mit Bravour bestanden und mit dem Gefühl gehe ich jetzt auch aus dieser Podcast-Aufnahme raus.
Sehr gut. Also sollte ja eigentlich auch dann ein relativ abdichtender Kopfhörer eigentlich sein. Hätte ich jetzt so vermutet, aber ja gut. Ich finde den Begriff Vertäubung übrigens sehr interessant, der da unten drunter stand.
Der da stand, ne? Fand ich auch relativ witzig. Stand da bei mir Gott sei Dank nichts. Also gehe ich ja jetzt einfach mal davon aus, dass da auch nichts ist.
Nee, hoffentlich nicht.
Aber ist interessant, wenn ihr. Ich würde auf jeden Fall mal das empfehlen, so einen Hörtest zu machen. Gibt es auch, glaube ich, bei uns auf der Website. So ein Wie alt sind deine Ohren? Heißt dieser Beitrag, ist so ein YouTube-Video, wo man das mal machen kann. Aber dann das von einem Arzt zu kriegen, ist, glaube ich, ja dann nochmal was anderes.
Ja.
Also auf jeden Fall ist immer wieder wichtig zu wissen, ey, Leute, achtet auf eure Ohren.
Total. Ich bin auch ewig nicht mehr beim Ohrenarzt gewesen. Also bestimmt 15 Jahre nicht mehr oder so.
Ich finde es auch immer wieder krass, also ich mache das ja manchmal, dass ich zum Ohren ausspülen gehe so. Und wie viel besser man auch hört. Und es ist zu Beginn auch echt teilweise dann unangenehm, also welche Sachen man dann auch wahrnimmt. Ganz anders. Also viel lauter, spitze Geräusche werden total unangenehm. Also irgendwie so Geschirrklappern oder so oder Besteckklappern finde ich echt krass. So, das dauert dann wieder so 5-6 Stunden irgendwie, würde ich sagen. Das hat sich dann so ein bisschen wieder angepasst. Aber so im ersten Moment, wenn man danach rausgeht auf die Straße, ich war dann in Köln-Ehrenfeld, direkt auf der Venloer Straße, komme halt raus, bin direkt im Treiben. Und das nimmt man schon wahr. Das ist echt krass. Zumindest bei mir so.
Ja, ich müsste es auch nochmal machen lassen. Also ist anscheinend nicht nötig, weil wenn es jetzt die letzten 15 Jahre nicht notwendig war, dann ist es anscheinend auch jetzt nicht extrem bei mir. Aber trotzdem einfach mal, um es mal wieder gecheckt zu haben. Aber weißt du eigentlich, ob es einen Unterschied gibt? Es gibt ja verschiedene Methoden, um das Ohr sauber zu machen. Es gibt das Spülen. Es gibt dann die Methode, dass der dann mit so einem Metallding in deinem Ohr rumbohrt. Oder mit einem Sauger.
Ja, das, genau. Wattestäbchen soll man ja komplett vermeiden.
Genau.
Ne? Weil du dann damit quasi alles noch mehr aufs Trommelfell schiebst. Mhm. Dann gibt es wie nennt man das, dieses Metallding? Das habe ich jetzt auch bei meiner Recherche zum allerersten Mal gesehen.
Ne? Popelgerät.
Dass man dann so irgendwie reindreht. Mhm. Aber ich glaube, am praktischsten sind immer noch diese Sauger. Da gibt es ja auch diese kleinen Dinger, die mit Vakuum funktionieren. Ne? So einen kleinen Blasebalg, den man dann so drückt, ins Ohr hält und dann loslässt. Und dann zieht er den ganzen Kladderadatsch da raus. Ich glaube, das ist, oder du nimmst ja halt wirklich so einen Staubsauger, so einen professionellen.
Ich stelle mir das irgendwie gruselig vor. Also ich habe das ja noch nie gemacht, aber irgendwie habe ich Angst davor, mir so ein Saugding ans Ohr zu halten, weil ich meine, da muss ja schon ein bisschen Bums drauf sein, damit da was passiert. Und also ich fand das Ausspülen einfach mit so einer Wasserspritze, das finde ich total angenehm. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich was anderes haben wollte.
Machst du das zu Hause mit so einer Ohrdusche?
Nee,
du
sowas aber zu Hause. Wenn ich jetzt so in der Kindheit mal habe, beim Arzt machen lassen, das fand ich mir total angenehm.
Ja, angenehm finde ich jetzt anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ist es nicht schmerzhaft.
Genau. Oder? Also bei mir war es schmerzhaft, aber aufgrund der Entzündung halt.
Okay.
Aber, genau. Nee, aber grundsätzlich ist das auf jeden Fall was, worauf man achten soll. Mhm. Also ich schwitze extrem und ich habe eine extreme Ohrenschmalzproduktion. Kann ich jetzt mal so raushauen. Intime Details im Podcast verraten.
Hast du denn bei diesen Facebook-Vorschlägen jetzt für die verschiedenen Geräte, hast du auch dieses Ding, was so aussieht wie so ein Bohrkopf, den du dann in dein Ohr reinschraubst und wenn du ihn dann wieder rausdrehst, soll er angeblich alles mit rausziehen?
Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte nur so irgendwie sowas wie so ein Y aussieht. So ein Metallteil, was flexibel ist.
Oh.
Mit so zwei Kugeln irgendwie oben drauf und was du dann halt so ins Ohr drehst und dann, keine Ahnung, sowas habe ich gesehen, aber ich dachte, was ist das denn, ey? Sowas schiebe ich mir nicht ins Ohr. Ich
wollte sagen, wenn man sowas Harmloses wie ein Q-Tip da schon nicht reintun soll, dann so ein Gerät glaube ich erst gar nicht.
Aber das Allergeilste im Pool dachte ich halt die ganze Zeit, ich hätte Wasser im Ohr, ne? Und dann stand ich da die ganze Zeit mit meinem Kopf dann so gegen meinen Kopf geschlagen, ne? Den Kopf nach links oder rechts geneigt oder habe dann irgendwie jemanden, den ich dort kennengelernt habe, meinte dann, drück mal mit deiner flachen Hand aufs Ohr, dann entsteht ein Vakuum, dann zieh und so. Ich stand da. Vielleicht habe ich auch dadurch diesen Muskelkater gehabt.
Wer weiß.
Ja. Naja. Ich glaube, jetzt haben wir genug über meine Ohren gesprochen, oder?
Ja, aber es ist doch schön, dass es denen wieder gut geht und vor allen Dingen, dass die noch so gut in Schuss sind. Ne? Du bist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Total. Das ist schon cool.
Deshalb.
Haben wir dazu Kommentare? Valomat schreibt, kann man auch gut im heimischen Studio testen, einfach einen Monosweep Tongenerator USW laufen lassen und darauf achten, bei welcher Frequenz der Ton nach rechts oder links wandert.
Ja.
Genau, kann man machen. Benjamin schreibt, es gibt in der Apotheke auch ein paar Präparate, die man einwirken lassen kann. Salzwasser geht zudem auch. Ja, und wenn man es selber versucht, das Ohr auszuspülen, dann immer mit lauwarmem Wasser. Also nie irgendwie mit kaltem oder zu heißem Wasser. Warum, weiß ich nicht, aber wurde mir so gesagt.
Weil das eine Richtigkeit haben.
Ja. Okay.
So.
Dann willst du starten? Du hast ja, wir haben gesagt, wir quatschen hier beide über das Thema Verkabelung
richtig.
Von Hardware.
Kabel. Kabel und Verkabelung ist so eine Sache, ein nie endendes Thema. jetzt saß ich hier mit einem guten Freund letzten Winter und habe hier alles schön neu verkabelt. Dachte mir, das ist das geilste Setup aller Zeiten. Das wird nie wieder angefasst. Und jetzt denke ich mir so, jo, da müssten vielleicht ein paar Sachen geändert werden. Und ja, dann willst du es natürlich eigentlich nicht wieder auseinanderrupfen. Mache ich auch jetzt noch nicht, aber vielleicht demnächst, wenn hier so ein paar Hardware-Gegebenheiten sich ändern, dann ist das halt mal wieder notwendig. Und klar, wenn du dann halt ein Setup aufbaust und das ist dann eben nicht so flexibel, dass du da einfach noch Sachen andocken kannst oder was ändern kannst, ja, verständlich, dann muss halt die Verkabelung geändert werden. Aber was ich ja sogar noch eher ärgerlich finde, ist, man gibt sich dann sehr, sehr viel Mühe bei der Verkabelung. Das geht aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also zumindest ist das bei mir so. Irgendwann denkt man sich so, ja komm, ich will auch fertig werden. Dann ist halt so ein paar Kabel sind dann nicht mehr so schön verlegt. Und die liegen dann doch wieder auf dem Boden einfach so rum. Und dann trittst du drauf. Und dann, ja, dann ist es schon wieder alles doof. Und irgendwas ist verdreht. Und dann irgendwann musst du was austauschen. Und dann ist es wieder nicht gut. Hast du das Problem auch?
Klar. Also, ich bin der, bei mir wurde dieses Problem, glaube ich, geboren. Beziehungsweise, es ist bei mir ziemlich krass. Aber ich bin ja auch so eine Art Hardware-Legastheniker. Weil ich eigentlich fast nur in der Box arbeite. Aber ich habe jetzt ja angefangen, mal so ein bisschen Hardware hier zu integrieren in mein Setup. Was für mich echt ein Abenteuer ist. Und da kann das schon mal vorkommen, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Ich habe jetzt hier so eine Bento-Box, ne, von Friedenstein. Mit einem Artistic Mic Pre Plus, dann mit einem Leveler, einem EQ und einem Kompressor. Habe ich jetzt mal als Vocal Chain eingerichtet, ne? Also gehen wir in die Mikro rein, gehe dann raus ins Interface, so. Mhm. Dann habe ich den aber auch so eingerichtet, dass ich den durchschleifen will. Mhm. Ne? So, dass ich sagen will, so, ich gehe jetzt aus meinem Interface raus, in das Teil rein und gehe wieder aus dem Teil halt raus ins Interface zurück, um dann irgendwelche Signale dann durchzujagen, ne? Da war dann tatsächlich auch der Fall, wo ich dann sagte, nur mal einen Schritt zurück. Mhm. Das Problem war, dass ich mein Interface nach der Studioszene für die Studioszene ausgebaut hatte, weil wir das dort benutzt haben. Oh. So. Ich habe immerhin vorher ein Bild gemacht.
Sehr gut.
Hinten. So. Aber es war dann trotzdem sehr problematisch, das irgendwie wieder an den Start zu kriegen. Natürlich ohne Beschriftung gar nichts. Was man eigentlich ja nicht machen sollte, ist ja schon geil, wenn man immer die gleichen Kabel nutzt. Aber bei mir ist tatsächlich so, ich suche immer irgendwelche Kabel und dann greife ich eins und dann sind das meistens unterschiedliche. Und es war dann an allen, zumindest an den Mic-Eingängen, alles unterschiedliche Mikrofonkabel, woher ich dann doch erkennen konnte, was ist. Mhm. Also sagen wir es mal so, ich wusste nicht, was am anderen Ende hängt, aber ich konnte halt rausfinden, okay, das Kabel saß an Ausgang oder an Eingang 1 und dann musste ich halt nur noch auf die Suche gehen, wo ist denn das andere Ende dieses Kabels? Mhm. So. Das war schon ein Problem, aber es hat dann am Ende irgendwie gerade so funktioniert. Aber es gab dann schon diesen Moment, wo ich dann dachte, ey, warum kommt denn jetzt kein Signal? Das muss doch alles richtig sein. Da habe ich einfach festgestellt, ja, Kabel war dann doch nicht eingesteckt, weil ich es natürlich vorher rausziehen musste, um rauszufinden, wo steckt es denn drin? So. Ja, man fischt dann trotzdem immer irgendwie im Dunkeln, guckt sich die Rückansicht der Geräte bei Thomann an auf der Website, also in den Bildern, weil die halt ultra hochauflösend sind, das finde ich richtig geil. Macht dann Bilder hinten dran mit meinem Handy, um irgendwie rauszufinden, wo steckt das jetzt drin? Und ja, und am Ende denkt man hat alles richtig verkabelt und dann wundert man sich, warum das Interface nur am Ausgang 1 Signal meldet und eigentlich in Ausgang 3 das Kabel steckt. Mhm. Und in Logic kommt dann aber auch über Ausgang 5 das Signal erst zum Gerät und dann denkt man sich, scheiß drauf, es funktioniert. Du weißt dann, dass es so funktioniert und dann lässt es halt einfach auch. Und dann, wenn du dann keinen Bock hast mehr, irgendwie das nochmal neu zu denken, umzustecken. Du notierst es dir dann irgendwo und denkst jedes Mal, okay, es ist nicht illegal, aber es ist halt so, es funktioniert und dann lässt es halt so. Ne? Genau, das war so meine Erfahrung, da habe ich jetzt hier den Clark Technic 76 Klon hier jetzt ausgeliehen bekommen von Benny, der gerade hier den Beitrag geschickt hat. Danke nochmal. Da hatte ich tatsächlich kein Kaltgerätekabel, um den anzuschließen.
Da kannst du vorbeikommen. Ich habe eine ganze Kiste von nur Kaltgerätekabel.
Genau, ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Also eigentlich habe ich hier Kaltgerätekabel noch und nöcher, weil dann, wenn man sie braucht, fehlen sie irgendwo. Ich habe neulich habe ich welche aussortiert. Das war wahrscheinlich ein Riesenfehler, aber ich habe auch eigentlich welche behalten. Da weiß ich nicht, wo ich die hingepackt habe, scheinbar. Und dann, das sind normalerweise Kabel, die immer irgendwo rumfliegen, genauso wie Adapter von Mini-Klinke auf große Klinke, die immer irgendwo in jeder Ramsch-Schublade auftauchen. Aber wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Ne? Also so ist zumindest mal bei mir, dann rennt man im Haushalt rum und sucht irgendwelche Geräte, die auch mit Kaltgerätekabeln funktionieren. Dann kommt es dann halt auch mal vor, dass die PlayStation nicht mehr funktioniert. Und wenn man dann abends mal zocken will, so schnell, wenn man so schnelle Runde irgendwie FIFA oder NHL, dann steht man da und denkt so, scheiße, ja, du hast das Kabel genommen. Du bist auch selber schuld, dass es jetzt nicht funktioniert. Und dann hast du auch dann gehst du ins Bett und hast keinen Bock mehr zu zocken. So. Man regt sich darüber auf. Ja, das ist so mein aktuelles Abenteuer mit Kabeln und Verkabelung.
Kabel in den passenden Längen dann vor allen Dingen auch immer zu haben, weil ich gucke, dass die dann so in einer einigermaßen passenden Länge da sind. Ich löte mir die nicht selber, da bin ich zu doof zu. Sondern ich kaufe sie in einer passenden Länge. So. Und dann wandert so ein Gerät mal an eine andere Stelle. Ja, dann hat man vielleicht Glück und das Kabel passt immer noch. Oder man braucht ein neues. Und dann hat man das vielleicht gerade nicht in der passenden Länge. Da ist ja auch schon ärgerlich. Das ist dann zum Beispiel auch so ein Problem bei Kaltgeräte-Steckern. Habe ich noch und nöcher. Aber die haben so eine Standardlänge. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Ein Meter oder anderthalb oder sowas. Aber wenn das mal länger sein muss, das ist schwierig. Ja. Ich habe mir extra mal bei Amazon ein paar längere bestellt, irgendwie 3 Meter oder 5 Meter oder sowas, weil ich hatte dann keine Lust an Kaltgerätekabel, also ganz normalen Schuko-Stecker, da noch ein Verlängerungskabel dran und sowas, sondern das wollte ich irgendwie alles sauber haben. Aber dann wieder passende Längen und halt, dann sind Kabel wieder zu lang, dann musst du das irgendwie wieder unterbringen oder sowas. Also Riesenrespekt vor Studios, die eine Festverkabelung haben, wo das alles so sitzt und wo das dann auch entweder so flexibel ist, dass du, wenn du irgendwas änderst, nichts auseinanderrupfen musst, sondern es ist irgendwie genug kalkuliert, dass da Luft nach oben ist, um weitere Sachen hinzuzubauen. Oder sie es irgendwie hinkriegen, dass man das nicht sieht und dass das trotzdem funktioniert. Aber so, ich glaube, für unsere Räumchen hier, nee, wir kriegen das nicht schön.
Ja, ist das schwierig. Ne? Es sei denn, es gibt irgendwann so Audio über Funk oder so, wo du keine Kabel mehr brauchst.
Das ist die Frage, ob man das will, aber ja.
Ja, ja, klar, das war jetzt auch eher ein Späßchen.
Ich hätte aber gern Strom über Funk.
Oh, oh. Ja.
Wie geil sähe das
günstigen
denn
Strom über Funk.
Ja, hier so, guck mal, da sind immer so kleine Blitze, die dann hier hinten so rumfliegen. Das wäre doch geil. Also stellst du so eine Tesla-Spule hier einfach hin und denkst, machst du Fitz und alles ist mit Strom versorgt.
Genau, ja. Nee, aber ich habe auch zu Beginn, als ich meinen Studiotisch aufgebaut habe, habe ich darauf geguckt, dass ich alles schön verkabelt habe. Aber wenn ich jetzt mittlerweile unter den Tisch gucke, kriege ich das Grauen, wenn ich jetzt mal.
Ja, gucke ich schnell wieder nach
oben. Aber man denkt sich halt auch irgendwie, ne, dann haben die Kabel auch an der Länge, dann versuchst du das irgendwie mit Kabelbinder oder was weiß ich, oder mit diesen Klettverschlüssen da ordentlich zu machen und dann musst du irgendwas ändern und dann ruinierst du wieder irgendwas anderes und habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr.
USB-Kabel sind auch so eine Pest, ne? Dass die in der richtigen Länge da sind. Die sind in der Regel immer zu kurz. Und sie dürfen ja auch nicht länger als 3 Meter sein. Sonst muss man wieder irgendeine aktive Verlängerung dazwischen hängen. Und dann gehst du damit auf den Hub. Und dann hat der Hub wieder zu viele Geräte dran. Und dann will der wieder nicht. Und sowas. Nee. Auch nicht schön. Wobei, jetzt machen wir ein neues Fass auf. Also Verkabelung, wenn das demnächst hier nochmal ansteht, und da wird dann wahrscheinlich auch wieder einiges auseinandergerupft. Dann gehe ich auch wirklich hin. Ich habe angefangen, Sachen zu beschriften. Dann wird auch der Rest beschriftet, den ich noch nicht beschriftet habe. Und zwar jedes Kabel. Und dann, ja, mal gucken, wie viel dann davon übrig bleibt von dem, was ich mir so gedacht habe. Und wann ich es wieder auseinandernehme. Kabellage, ja.
Haben wir das? Kann man abschließen?
Können wir, glaube ich, abschließen, oder?
Ich glaube schon.
Oh, eine Frage, ja, was haben wir noch? Frage habe ich noch. Ja. Wenn du die Kabel auseinanderrupfst, machst du die dann noch schön sauber?
Sauber im Sinne von mit einem Tuch sauber oder?
Ja, einen feuchten Lappen nehmen und einmal drüber ziehen.
Habe ich noch nie gemacht, ne.
Okay.
Machst du das?
Also bei Katzen ist es notwendig, weil das ist dann doch.
Also du machst das bei Katzen. Haarig. Katzen, wie, ich dachte, wir reden jetzt von Kabeln.
Ja, das Problem ist halt, die Katzen, Katzen finden halt Kabel sehr geil, ne? Und die kriechen so, dann in die Racks rein. Und dann musst du sehr schnell aufpassen, weil so ein ADAT-Kabel, also ein Toslink-Ding, ist sehr schnell mal durchgebissen. Weil unsere Katzen, die denken halt, sind Karnickel und müssen alles annagen. Zum Glück lassen sie vom Strom einigermaßen die Finger, aber auch nicht überall. Und zum Glück sind diese Kabel dann wiederum mit Marderschutz ummantelt, auf dem man aber auch super rumkauen kann. Mhm. Aber das ist eine andere Story.
Online fragt gerade bei YouTube, ob unsere Lautstärkeregler kaputt wären. Also ja, sind sie. Auf der Grund des genannten Problems zu Beginn, zum Einstieg dieser Episode. Aber wenn es extrem krass ist im Stream, dann sagt doch einfach Bescheid, wer ein bisschen runter soll.
Genau.
So, dann können wir da ein bisschen nachjustieren.
Richtig, also hier müsste eigentlich alles okay sein, soweit. Und zumindest so eingestellt, wie es sonst auch immer ist.
Ja, ich weiß. Ich habe dir auch schon gesagt, dass wenn ich dieses Grinsen sehe.
Ja, ja, ich weiß. Haben wir darüber gesprochen.
Mit dem du dann sagst, ja, bei mir stimmt ja alles.
Ja, ja, das
ist, aber bei weißt du, dir ist ja das Problem.
Genau,
das, ne? Ist dieses Selbstsicherheit. Gehässische Grinsen, da könnte ich, habe ich schon gesagt, da könnte ich mit beiden Füßen durch die Kamera dir ins Gesicht springen.
Du wartest doch nur auf den Tag, wenn ich denke, bei mir klingt alles geil und dann ist doch wieder Katastrophe. Ja,
den Tag, das habe ich schon abgeschrieben, dass der Tag jetzt irgendwann mal kommen wird.
Der kommt irgendwann, der kommt irgendwann. Naja. Ich bin auch mal gespannt, woran es liegt, also was dann aussteigt.
Auch.
Vielleicht ist der Trick auch nicht durch 7 Geräte durchzugehen, so wie bei dir.
Vielleicht ist das die Katze, die gerade gegen die Tür springt.
Da habe ich ja abgeschlossen, zum Glück. Die macht nur so ein bisschen Background-Noise. Da hilft, also es gibt leider noch nicht den Isotope, die Katze.
Aber es gibt den die Emma von, was habe ich gesagt?
Ja, hast du gesagt, von welcher Firma war der?
Der Glenn hat es gesagt, ne? Von.
Ich weiß es nicht.
Ich habe es hier geschrieben, ich habe es vergessen. War ein richtig geiler Name. Naja, würden wir nochmal recherchieren, würden wir nächstes Mal mit reinnehmen. Ja, als vorletzten Punkt habe ich auf meiner Liste die 5 emotionalen Phasen einer Produktion.
Hm?
Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber
ja.
Zu Beginn ist da bei mir so, wenn ich mich an einen neuen Track setze, so richtig geil, denkst du dir, geil, neue Idee, find's richtig gut, arbeitest jetzt aus, herrscht eine absolute Euphorie mit einer totalen Hingabe. Ne? Man findet den Track einfach mega gut. Er sitzt einem den ganzen Tag im Ohr und begleitet einen, dann man ist da komplett drin in dem Track. Alles dreht sich nur um diese Session, ne? Und dann irgendwann kommt bei mir so der Punkt so, da treten dann doch Zweifel auf. Man hinterfragt den Track von allen Seiten kritisch. Ist die Melodie die richtige? Ist der Bass irgendwie cool? Und was ist mit den Drums? Fehlt da nicht irgendwas? Oder keine Ahnung. Und dann plötzlich kippt so diese Stimmung. So.
Das noch am selben Tag bei dir?
Nee, nicht am selben Tag, aber ich sag nur, das ist jetzt die 5 emotionalen Steps.
Alles klar, das ist also bei mir so der Tag danach, wenn man den Song dann wieder lädt und dann denkst du dir so, oh, habe ich gestern noch anders gehört.
Ja, ja, genau. Und dann irgendwie so kommt dann so dieser kritische Punkt. Mhm. Und irgendwann kommt bei mir dann so eine Art Müdigkeit. Man hat den Song einfach tot gehört und will einfach nur noch fertig werden. Man macht nur noch so das Nötigste. Ne? Dann kommt dieser Schritt so, Zeit für etwas Neues. Und man denkt, man braucht so einen Perspektivwechsel, um neue Inspiration zu bekommen, um nochmal mit einem anderen Blick dann an den Track ranzugehen. Widmet man sich dann diesem anderen Track genau mit diesen emotionalen Steps, die ich sie jetzt quasi im Vorfeld quasi, die ich schon erläutert habe jetzt im Vorfeld, beginnt genau wieder vorne. Und später denkt man dann, ja, dann komme ich wieder zu dem Track zurück und dann mache ich den auch wieder fertig. Mhm. So, ja. Mit einem halben Jahr, nach einem halben Jahr legt man dann so in seinen Ordner mit so ein bisschen Wehmut und denkt so, ach, eigentlich fand ich den Track doch ganz gut. So, den könntest du eigentlich auch noch mal fertig machen. So, ja. Dann öffnest du vielleicht auch noch mal die Session und denkst du, ja, ich mach doch mal noch mal bei dem aktuellen Track weiter. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, wo man auch den Ordner oder sag ich mal so diesen Bereich in deiner Dateistruktur, wo man den dann meidet. Wie so, wenn man die Straßenseite wechselt, wenn man irgendjemanden gesehen hat, wo man keinen Bock auf Smalltalk hat.
Ja, ne,
so.
Genau.
Man möchte gar nicht sehen, dass es diese Session-Leiche noch auf seinem Rechner gibt. Mhm. Umgeht das irgendwie so, dass man bloß nicht, ach shit, da ist ja noch dieser eine Track, den ich fertig machen wollte und ach shit und irgendwie, ach, ist alles kacke und ja.
Kann ich 100% so unterschreiben. Und ja. Ich weiß auch kein Rezept dagegen. Das Einzige, was ich mache, ist tatsächlich, wenn ich einen Song nach längerer Zeit nochmal öffne, so ein Projekt, reinhöre und denke so, boah, das war alles relativ mittelmäßig, dann wird der einfach gelöscht.
Okay.
Der ist gebackupt automatisch. Also ich weiß, es gibt noch irgendwo ein Backup davon, aber aus dem aktiven Projekt auch noch ist er dann einfach weg.
Ja. Ich glaube, was auch sau wichtig ist, ist nicht zu viel Zeit zu investieren in den Track. Also wirklich relativ schnell Entscheidungen zu treffen. Bei mir ist es auch in der Regel so, dass Tracks, die ich schnell abschließe, auch die besseren sind. So.
Da war der Flow vielleicht einfach der bessere.
Ja, genau. Also wenn es halt float, dann float so. 5 € ins Phrasenschwein.
Ja, aber da ist was Wahres dran.
Ja, und auch, was ich immer wieder sage, ist, in einem frühen Stadium einfach anderen Leuten den Track vorspielen, ne, und Feedback einholen.
Guter Punkt. Ballomat sagt, das sind die Drogen. Das stimmt. Also gerade wenn man so sich abends da dran setzt und irgendwie ein oder zwei Bierchen aufmacht dabei, das klingt dann halt immer besser danach, finde ich.
Ich weiß jetzt nicht, ich wusste nicht, auf was er das gerade bezieht. So, deshalb habe ich da jetzt nicht drauf reagiert, weil ich wusste jetzt nicht, ob er von mir spricht, ob ich diese emotionalen Steps durchlebe, weil ich auf Drogen bin oder so. Keine Ahnung.
Doch, also ich finde.
Aber du hast es wahrscheinlich verstanden.
Ja, also Bier hilft halt eindeutig beim Songschreiben oder beim Mixen. Also nur nicht nachhaltig.
Genau, ja. Es hilft dabei, dass man sich. Es hilft auf jeden Fall dabei, sein Ego zu stärken.
Genau.
Ja.
Hat auch noch keiner so als Plugin umgesetzt. Irgendwie so Bier. Also ich finde, man könnte.
Ist das nicht?
Ja, so als weißt du, wie so eine Art, wie so ein Weitleiser, ne? Oder sowas, was halt noch so ein bisschen alles aufbläst. Könnte man mal mit Bier machen.
Ja, findest du nicht so OTT oder so? Geht in diese
Richtung? Ja, genau, sowas. Exakt, genau. Nur das muss man halt entsprechend titulieren. Also wir hatten doch mal, vor einiger Zeit haben wir doch über den Synthesizer von Kia gesprochen, dem Autohersteller. Warum macht nicht Krombacher irgendwie so ein Mastering-Plugin oder sowas? So?
Vielleicht sollten wir denen das vorschlagen. Das ist eine neue Marketing-Idee.
OTT reskinnen, Krombacher Pilz draufschreiben, läuft.
Ja. Und dann kommt das, wir machen das bekannte Werbe, den bekannten Werbejingle von denen noch besser.
Mhm.
Kennt ja jeder.
Ja.
Jeder bestimmt jetzt auch im Ohr.
Und dann kannst du so verschiedene Biermarken da drin durchswitchen und das ändert dann halt den Klang. Also das sind dann so, ne? So, ich sag mal, so ein herberes Bier, das hat dann vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Mitten noch da drin. Ne?
Kannst ja mal Uli anbieten, ob das was für ihn wäre mit Galaxy Instruments so.
Ja, die meinen ja Instrumente. Die meinen ja keine Plugins. Aber vielleicht sollte ich das mal bei UGM ins Gespräch bringen.
Ja.
Oder bei Native. Native, ja, die machen doch immer ein kostenloses Weihnachtsgeschenk. So ein kostenloses Plugin, Effekt-Plugin. Das wäre dann mal was. So, machen die eine Kooperation mit den Berliner Brauereien und dann, ja.
Gute Schönes Idee. Gut. Reinwerfen kann ich da, ich habe jetzt neulich mal nach Spieluhren gesucht bei Spotify.
Hm.
Weil, jetzt komme ich schon wieder auf Benny, der hat uns eine Spieluhr geschenkt in Form einer Gitarre aus Plüsch und die spielt halt Hey Jude. Und das finde ich halt mega geil, dass halt eine Spieluhr mal einen anderen Song spielt und nicht Lalilu oder irgendwas anderes. Und dann habe ich die Idee gehabt, ich gucke jetzt einfach mal bei Spotify, welche Spieluhren es da für Kinder noch gibt. Und dann gibt es die richtig, die geilsten Sachen für Kinder als Spieluhr. Sogar Sachen von The Weeknd zum Beispiel, ne? Blinding Lights oder so, gibt es als Spieluhr. Oder River Flows in You, ne? Dieses mega geile Pianostück. Ja, nur mal so kleinen Shoutout.
Ja, aber so müsste auch eigentlich so sein, ne? Gibt doch bestimmt auch mittlerweile Spieluhren, wo du dann einfach den Song dran wechseln kannst, oder? Dass jetzt nicht fixiert ist auf Hey Jude, weil vielleicht macht der Nachwuchs jetzt doch die Stones lieber als die Beatles.
Ja, gibt's, aber das sind dann meistens so uncoole Songs, irgendwie so Guten Abend, Gute Nacht und so ein Kram.
Ja. Sind zwar Klassiker.
Aber weil wir jetzt im Urlaub waren, habe ich dann halt überlegt, okay, es muss ja Spieluhren noch irgendwie bei Spotify oder so geben, aber dass dann so geile Songs da dabei sind als Spieluhrversion, fand ich schon cool. So.
Passend zum Urlaub hätte ich jetzt gesagt, da läuft dann Laila oder irgendwie sowas.
Nee, was richtig, richtig schlimm ist, da gab es immer mittags um 1 Uhr Aquagym.
Geil.
Ja. Dann standen dann halt so Grauhaaradler da mit ihren Schwimmnudeln und haben dann da Aerobic im Wasser gemacht. Na, es gibt dann immer eine junge, nette Dame, die dann da außerhalb des Pools stand und die Übungen vorgemacht hat. Und Highlight war Gangnam Style.
Geil. Hammer. Ja.
Gangnam Style.
Super.
Oder bevor ich es vergesse, mein persönliches Highlight war Bon Jovi mit. Jetzt habe ich es vergessen.
It's My Life?
Nee. Muss ich gleich nochmal gucken. Warte mal. Bon Jovi. Bon Jovi, wo ist er? Bon Jovi, welcher Track war es noch?
Das müsste ja auch so eine rhythmische nach vorne Nummer sein. So.
Ich glaube, Living on a Prayer oder irgendwie sowas war es.
Okay, Klassiker.
War es halt dann wirklich als EDM-Version.
Ah, okay. Nice. Ich habe jetzt auch so noch so.
Du findest das nice. Ich wusste, dass du das nice findest.
Ich finde das total nice. Ich habe auch noch so Sachen, so No Limit von Too Unlimited im Kopf oder sowas. Das musste auch laufen.
Ja, aber das fand ich auf jeden Fall Gangnam Style und Gangnam Style ist jetzt bei meiner Tochter mega in. Ein
paar Jahre zu spät, aber der Song ist super.
Singt jetzt immer Gangnam Style und tanzt zu Hause diesen Song und hört auch den Song hier zu Hause des Öfteren. Naja, egal.
Ja. Nach Korea gehen wir gleich nochmal.
So. Dann hast du noch einen Punkt auf der Uhr, ne?
Jawohl. Eigentlich ist das sowas, was die ganzen Sachen überhaupt mal zusammenfasst und die verschiedenen Thematiken. Ich habe es immer grob gesagt, warum werden Sachen nie fertig? Da haben wir jetzt gerade bei Songs schon drüber gesprochen. Da haben wir auch bei einer Verkabelung drüber gesprochen. Warum ist das in unserer Branche so, dass Dinge nie fertig werden? Dass man immer noch mal an irgendwas schrauben will, dass man hier noch mal was korrigieren möchte, dass man denkt, ich muss das Setup aber jetzt doch dringend noch mal umbauen und dann ist alles viel, viel besser. Dass man auch sagt, ich habe jetzt nicht meine Plugins zusammen so und kann damit perfekt arbeiten. Nee, wenn ich jetzt dieses eine Kompressor-Plugin noch kaufe, dann klingt das so viel geiler alles. Ich muss noch was dazu packen und so weiter und so fort. Also warum ist es nicht möglich, einfach mal zu sagen, so reicht, wir sind fertig hier. So, wir können damit arbeiten. Ist ja jetzt auch nicht so, dass der Handwerker immer den allerneuesten Akkuschrauber kauft, weil er dann noch besser schrauben kann, sondern vermutlich eher, irgendwann ist der kaputt, den er hat, und dann kauft er halt einen neuen.
Ich glaube, der Drang zur Perfektion.
Möglich, ja.
ist da auf jeden Fall mit ein Thema. Ja, der Perfektionismus, der wahrscheinlich uns allen irgendwo im Weg steht, teilweise. Ne? Würde ich jetzt mal sagen, mal 5 Grade sein zu lassen in allen Lebenslagen, kann man, glaube ich, bei allem mal adaptieren.
Die Sucht nach Gear und nach Plugins und sowas, mal immer wieder was Neues ausprobieren und sowas. Und
ja, ich glaube auch, ja, das auch, Sucht vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich das, aber vielleicht auch so dieser Drang, sich ständig weiterzuentwickeln, ne? Am Zahn der Zeit zu bleiben. Ja, und ich glaube, bei Software-Schmieden kann ich mir auch gut vorstellen, dass es der Angst vor, dass es die Angst vor der Support-Zeit ist.
Wobei, ich glaube, die wird auch nicht kürzer.
Na, aber das liegt dann am User.
Ja, meinst du?
Ich glaube schon. Also, teils wahrscheinlich.
Ja. Aber da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Also es ist wahrscheinlich einfach eine Mischung aus verschiedenen Sachen, aber da können wir, glaube ich, ehrlich sein. In dieser Branche ist das extrem, dass einfach in sehr vielen Bereichen man nicht mit etwas fertig wird oder man nicht mit etwas abschließt oder man immer sagt, nee, es muss noch weitergehen und es muss noch besser werden und es muss noch dies, das, jenes oder sowas. Also einfach dieser Punkt, wo man sagt so, läuft doch gut, lass ich so. Der ist fast nie erreicht.
Also ich bin es mittlerweile schon so, dass ich sage, okay, es gibt bessere Speaker, aber ich habe die jetzt halt einfach mal. Ich arbeite da jetzt auch noch ein Weilchen mit, weil sie sind halt ausreichend für mich. Mhm. Ne? Die K80 sind ja auch super Speaker. Ne? Es war jetzt einfach nur ein Beispiel, weil ich sie da halt direkt stehen habe, oder mein Zoom L8, der funktioniert halt einfach für das, was ich mache. Ne? Mhm. Sehr gut. Und für das, was ich mache hier, habe ich ein Setup, ne? Aber ein gutes Setup. Aber jetzt klar, wollte ich auch mal ein bisschen analogen Vibe reinbringen und dann fängst du halt schon wieder an irgendwie. Ne? Dann musst du wieder das ausprobieren, dann kommst du noch auf die Idee. Oder unser Live-Video-Streaming-Setup, ne, hat sich ja auch krass verändert über die letzten Jahre. Ne? Vorher noch mit MacBook-Webkamera, jetzt haben wir irgendwie, jetzt habe ich hier so ein Blackmagic-Video Gerät, was nicht auch nicht funktioniert, das ist ja dann, ne, dann kommt es halt auch wieder, dann funktioniert wieder irgendwas nicht an Hardware, dann musst du da wieder gucken, dann verändert sich wieder irgendwas. Ist ja auch irgendwie geil.
Also, ja, stimmt.
Macht ja irgendwie Spaß.
Macht ja auch irgendwie Spaß. Also gerade jetzt den Videobereich, was du jetzt gerade angesprochen hast, da bin ich ja stehen geblieben, bin ja immer noch hier auf meiner Logitech-Webcam hängen geblieben, wo wir auch schon mal überlegt haben, da allgemein aufzurüsten, alles noch ein bisschen schöner zu machen, aber ich glaube, das ist auch für das, was wir hier tun, ist also noch okay. Also das, da kann man sagen, das reicht jetzt hier gerade an der Stelle.
Ja, total. Dann, wie gesagt, irgendwann muss man da nochmal eine Entscheidung treffen und einen Schlussstrich ziehen.
Ja. So,
das macht man sich auch selber verrückt. Ne?
Ja, also wenn ich jetzt gerade radikal bei mir gesagt, momentan wird einfach keine neue Hardware, also keine neuen Synthesizer gekauft.
Keine Synthesizer.
Weil,
das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
Also, das Problem ist halt, wenn du bei eBay Kleinanzeigen so ein paar Suchanfragen eingegeben hast, die dir dann immer automatisch ausspucken, so hey, hier in deiner Gegend ist das und das aufgetaucht. Weil ich habe ja so eine Liebe für 90er Jahre Digital-Synthesizer und da fehlt dann halt irgendwie noch ein Nordlead, der hier rumsteht oder ein Yamaha 1X und sowas. Und die sind jetzt auch nicht ultra teuer oder sowas, die Sachen. Da kommst du halt auch irgendwie für 300€ ran oder sowas. Das ist dann okay. Aber dann müssen die hier auch wieder integriert werden. Und dann sind wir wieder beim Thema Kabellage und so weiter und so fort. Und irgendwie muss ja auch Platz dafür sein. Und musst du es jetzt wirklich gerade haben? Und da habe ich jetzt immer gesagt, nee, jetzt aktuell einfach mal nicht. Jetzt bleibt das mal so, wie es ist. Und da wird auch nicht dran gerüttelt.
Ich habe auch nicht vor, mir in der nächsten Zeit noch Gitarren zu kaufen.
Ja, bist du dir da sicher?
Ja, ja.
Okay.
Im Moment schon. Also es gäbe welche, aber ich habe auch erstmal genug, aber das ist halt immer so bei Gitarren. Aber ich überlege, eine zu verkaufen. Aber naja, mal gucken. Also wenn jemand Interesse an einer Fender Highway One in Daphne Blue hat, kann sich gerne bei mir melden.
Ist das die...
Der Telecaster.
Die zweite Telecaster, von rechts, die man da hinten sieht? Da steht sowas Blaues.
Nee, das ist... die zweite von links ist es tatsächlich.
Ah, okay.
Ja. Ich würde sagen, kann man den Sack zumachen, oder?
Würde ich auch sagen, ja. Wir sind jetzt so ein bisschen philosophisch geworden und ich glaube, das ist auch ein Thema, da kann man noch lange drüber reden, aber es ist auch gut irgendwann mal.
Ja.
So. Wollen wir Referenztrack machen?
Machen wir. Referenztrack. Ich habe diese Woche dabei Harry Styles mit As It Was. Für mich ist das der Artist der Stunde. Ich frage mich, wo kam der plötzlich her?
Das weiß ich auch nicht. Harry Styles ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich könnte nicht mal sagen, wie der aussieht. Das google ich.
Stylisch. Aber den Track, hast du dir angehört, den Track?
Noch nicht. Mache ich immer, wenn ich ihn auf die Playlist packe. Alles klar.
Ist für mich halt wirklich so der frische Sommerhit 2022 jetzt gewesen. Komponiert von Harry Styles, Kid Harpoon und Tyler Johnson, also auch zwei renommierte Songwriter. Dann gemastert wurde das Ding von Randy Merrill, kennt man auch, und dann halt gemixt von Mark Stent. Ich glaube, das ist auch wirklich so der Mixing-Gott aktuell. Der hat Coldplay gemacht, Ed Sheeran, Beyoncé, Bastille, Churches, One Republic, Justin Bieber. Also wenn man sich die Website anguckt, wenn man sich die Credits anguckt von dem, das ist ja wirklich, also stehen ja alle drauf. Ne? So auch U2, Paul McCartney, No Doubt, Moby, Muse, Maroon 5, Lady Gaga. Also das ist echt wirklich krass, was der Typ alles gemacht hat. Also richtig heftig. Ja, und das hört man auch einfach. Ne? Für mich ist es wirklich so, es ist dieser Song mit dieser ultra verspielten Synthi-Melodie zu Beginn. Wo hatten wir neulich drüber gesprochen mit Jens, ne? Jens Schneider, wo ich dann gesagt habe, manchmal weiß ich nicht so, ob so Melodien dann richtig sind. Dann traue ich mich nicht so. Ne? Bei der Melodie hätte ich zum Beispiel gesagt, finde ich eine geile Melodie, hätte ich mich aber wahrscheinlich gar nicht getraut, weil die echt so wirklich so kindermusikmäßig ist. Irgendwie so extrem so verspielt. Ne? So. So, ne, das fand ich echt irgendwie, finde ich mutig, so diesen Sound. Dann ist auch echt irgendwie so dieser Revival des 2000er Indie-Rock-Drum-Sounds drin. So extrem trocken, trotzdem aber irgendwie elektronisch. So Tegan and Sarah-Style schon fast irgendwie. Und halt unglaublich viele 80s-Vibes auch wieder drin. Ne? Eine mega hallige Stimme und so. Und ja. Aber trotzdem für mich wirklich der Artist der Stunde und ein richtig, richtig geiler Track.
Sehr cool. Ja, bin ich gespannt. So, ich habe eben gesagt, es geht nochmal nach Korea, nach Gangnam Style. Gehen wir jetzt zu Blackpink mit dem Song Pink Venom. Blackpink kannte ich vorher vom Namen her, aber sonst wusste ich auch nicht. Musste es halt eine koreanische Girlgroup. Und dann kam jetzt vor ein paar Wochen, als der Song rauskam, kam dann halt so eine Nachricht, hier ist irgendwie erfolgreichstes Musikvideodebüt 2022, über 90 Millionen Streams in den ersten 24 Stunden. Und ich so gedacht, Ansage, hörst du mal rein. Und ich hatte so im Hinterkopf, wahrscheinlich war ich da wirklich völlig auf dem falschen Dampfer, ich hatte so dieses typische, was man gerade so aus dem J-Pop kennt, einfach so Bubblegum-Pop, so alles ganz niedlich und sowas. Und dann gehst du in diesen Song rein und da knallt er dir halt so links und rechts um die Ohren. Also, wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich halt gedacht, das ist einfach eine derbe Ami-Produktion. Also, sehr, sehr cool. Abgesehen von so ein paar asiatischen Instrumenten wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass es eine koreanische Produktion ist, was jetzt überhaupt nicht negativ gemeint ist, sondern einfach, ich konnte das nicht damit assoziieren. Und es ist halt einfach eine Mischung aus, ich will noch nicht mal sagen Pop, da ist halt sehr viel. Da ist Elemente aus Hip-Hop, aus Rap, aus EDM, Dance, Gedönse. Das wird alles in einen Topf geschmissen. Der Song ändert sich permanent. Auch die Sounds ändern sich permanent. Irgendwie die erste Strophe klingt komplett anders als die zweite Strophe. Alles super aufwendig produziert. Zu den Namen, da weiß ich leider nichts. Die Composer sind Teddy, 24, RT und Ido. Das sind wahrscheinlich alles große Teddy Nummern 24. In der K-Pop-Szene. Sagen mir leider nichts. Aber also ich finde die Nummer richtig cool, weil sie halt so, die ist total kantig. Ich finde sie überhaupt nicht eingängig, aber irgendwie trotzdem brennt die sich ein. Und ja, ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, also das mal Pop in eckig. Cool.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Muss ich mir mal reinziehen. Aber hast du die neue Electric Callboy-Platte gehört?
Ja, saugeil.
Ja, ist ganz okay, ne?
Ja. Sehr, sehr cool. Also Da kam ja jetzt in letzter Zeit, also das Album habe ich noch nicht gehört, aber die zwei Singles, die jetzt in letzter Zeit kamen, da kam ja jetzt vor irgendwie wenigen Wochen, kam erstmal Hurricane raus. Die Schlagernummer. Ja,
letzte Woche kam noch das Album, ne?
Genau, richtig, ja. Die Schlagernummer, die dann in einer Zombie-Apokalypse endet. Sehr schönes Video dazu. Mit Mia Julia dabei. Und dann jetzt das neue Video zu, wie heißt der Song? Irgendwas habe ich vergessen. Irgendwie Arrow of keine Ahnung was oder sowas, glaube ich. Mit Kalle Koschinski in der Hauptrolle, die ich sehr sympathisch finde. Und auch sehr, sehr cooler Song. Und das Album, ja, da fehlen dann nur noch ein paar Songs von den ganzen Singles abgesehen. Aber das Preview habe ich mir angehört, war auch super. Also die haben wirklich diese Mischung aus Metalcore und ja, irgendwie so Party-Rave und ähnlichen Elementen haben die perfektioniert gerade.
Ja, aber ich finde es gut, also was ich jetzt gehört habe, ging es schon wieder mehr in diese Metalcore-Richtung. Ja.
Also da sind so ein paar richtige Knüppelnummern drauf.
Also und teilweise ein bisschen weniger EDM, nenne ich es jetzt einfach mal.
Also ich hatte auch gedacht, dass die da noch mehr hingehen, weil das halt ihnen also ein Alleinstellungsmerkmal gibt, aber ich finde, da haben sie genau die richtige Mischung getroffen.
Ich glaube auch diese Schlagernummer, das war absichtlich, unabsichtlich dargestellt, dass es eine Schlagernummer ist. So.
Meinst du?
Ich glaube schon, dass das ein bisschen auf diese Schlagerszene hinschielte. Dass das so mit der Absicht, dass das so ein Mallorca-Hit wird oder so? Glaubst du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Dazu ist doch das Ende viel zu derbe einfach.
Ja,
kannst natürlich den DJs sagen, Leila, so nach einer Minute 30 bitte ausfaden. Weil am Ende ist ja wirklich nur noch Geballer.
Ja. Aber irgendwie kam es dir so vor am Anfang, so Wendler-Style gemacht, das Video am Anfang, ne?
Ja, und top produziert, muss man sagen, ne? Also wirklich gut.
Total. Kommen wir zum Gear Corner, oder?
Mhm. Ja, und jetzt ist ja einiges passiert. Wir waren eine Zeit lang nicht da. Und jetzt geht's wieder los mit Sachen. Und vor allen Dingen, so, wir frühstücken mal ganz kurz den Softwarebereich ab, so ein paar Sachen, die da rausgekommen sind. Du hast angefangen hier mit dem Toontrack Hitmaker, der ist an mir vorbeigegangen. Was ist das?
Genau, eine neue Drum Library für Superior Drummer 3 mit 6 akustischen Drumsets. Aufgenommen von Hugh Padgham. Mhm. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Ich hätte ihn jetzt auch so ausgesprochen. Oh.
Unter anderem verantwortlich für Produktionen von Phil Collins, Genesis, The Police, Sting, Kate Bush, Peter Gabriel, David Bowie, Human League, Paul Young, also Paul McCartney. Mhm. Schon krasse Credits. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Kostet 169 Euro. Bin gespannt und werde dann nochmal explizit, wahrscheinlich im Workflow der Woche, davon berichten.
Mhm. Ja, dann kamen jetzt die großen Sachen von Isotope raus, also RX-10 und Ozone-10. Und da gehen wir jetzt nicht genau auf die Details ein, weil ja, große Softwarepakete, die guckt man sich am besten selber in Ruhe an. Ich habe auch nur RX überflogen und muss sagen, ohne es getestet zu haben, fand ich es ernüchternd, was die Neuerungen sind. Ich habe mir da irgendwie mehr erwartet, gerade wenn eine Nummer 10 noch dran steht, wo man denkt, so okay, dann wird dann vielleicht mal richtig reingebuttert. Und ja, sind vielleicht für wirkliche Special Cases ein paar interessante Neuerungen dran, aber ich glaube, ich werde das Update nicht machen. Dann kam von Native, jetzt kommt.
Aber es gab ja noch Ozone 10, ne?
Genau, richtig. Da kann ich leider keine Details zu sagen. Weißt du da was?
Nee, Details weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, dass da schon interessante neue Features wären. Mhm. Aber muss ich mir auch reinziehen.
Okay. Dann, ja, Complete 14 von Native Instruments, der Rundumschlag, der unter anderem jetzt auch Sachen von Isotope enthält, weil es gab ja diese Fusion von Native und Isotope und Plugin Alliance und Brainworks. Und ich glaube, das sind jetzt Brainworks-Sachen, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob sie mit drin sind. Aber auch das schaut man sich am besten in Ruhe an. Das große Eigengewächs von Native ist Kontakt 7, was dann da kommt. Und das ist ja auch vorher schon so ein bisschen geleakt worden, dass der kommt. Und sie sind auch noch immer so ein bisschen vage, was Sachen angeht, weil der ist nämlich noch nicht da. Also du kannst zwar jetzt komplett kaufen, aber Kontakt 7 ist noch nicht draußen. Das ist eigentlich das gleiche Ding, was sie damals mit Massive X schon gemacht werden, dass es nachgeliefert wird. Finde ich persönlich immer so ein bisschen komisch, muss ich sagen, wenn dann so ein so ein, gerade so das Highlight von dem Bundle, das kommt aber erst später. Und ich weiß, dass sie da an gewissen Sachen arbeiten bei Kontakt 7 und da freue ich mich schon extrem drauf. Aber die brauchen halt auch, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis sie da sind. Und dann wird es sicherlich cool. Zumindest hoffe ich das. Also das, was ich zumindest weiß, das hört sich alles sehr, sehr gut an.
Okay. Dann haben wir hier noch das neue USB-Interface von Apogee. Boom.
Ja,
Boom. Heißt das wirklich, das heißt wirklich Boom. Also B-O-O-M.
Komischer Name. Zumindest so für ein Apogee-Interface, finde ich.
Ja. Wird per USB-C angeschlossen, kann mit Mac oder PC in Verbindung gebracht werden.
Oder auch iPad.
Oder auch iPad, also iOS-Devices. Auch die Stromversorgung funktioniert über USB. Zwei Eingänge hat das Ding im Kombo-Format.
Mhm.
XLR und Klinke.
Ja, das ist nur einer. Das ist
eine Kombo-Speisung.
Der andere ist nur Klinke.
Einer.
Genau.
Ah ja, stimmt. Und dann hast du hinten halt noch zwei Ausgänge. Ein Kopfhörerausgang ist auch hinten.
Ja.
Also zwei Ausgänge für die Monitore. Dann hast du vorne noch HiZ.
Und das war's.
Und das war's, ne?
Ja.
Ich glaube, du hast noch diese Symphony ECS-Channel-Geschichte mit drin.
Genau, die läuft auf einem DSP.
Loopback-Modus. Loopback-Modus für Livestreaming ist ganz cool.
Richtig.
24-Bit und 192 Kilohertz.
Ja, aber jetzt muss ich sagen, klar, es ist ein Apogee-Interface. Das heißt also, wir sind jetzt hier sicherlich soundtechnisch schon mal in einer höheren Liga.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie sehr, sehr schnörkellos, das Interface. Also es ist halt wirklich einfach zwei Inputs, wovon halt einer eine Vorverstärkung hat, zwei Outputs, ein Kopfhörerausgang. Das war's.
Gut, ich sag mal, für Home-Recorder-Einsteiger oder generell Home-Recorder, die halt einfach nur ein Signal aufnehmen wollen oder maximal zwei, zum Beispiel Singer-Songwriter oder so, finde ich es schon okay, finde ich es schon cool. Es hat auch ein interessantes Design, muss einem gefallen, auf jeden Fall. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Fernrohr. Wie so ein Fernglas.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Mit einem lila Metallgehäuse. So links die XLR-Kombo-Buchse ist quasi das linke Auge und rechts der Lautstärke-Button ist das rechte Auge.
Irgendwie jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch.
Sieht ganz schick aus auf dem Studiotisch, kann ich mir vorstellen. Aber ja, kostet auch 369 Euro. Man kriegt dann dafür aber wahrscheinlich auch sehr hohe Audioqualität, würde ich jetzt einfach mal unterstellen.
Das ist tatsächlich das Ding. Also jetzt für, sag mal, zu Hause einfach irgendwie ein bisschen was aufnehmen, da kannst du halt schon wesentlich günstiger was haben. Ne? Klar, wenn du sagst, okay, das ist mir vielleicht ein bisschen mehr wert, ich möchte halt gerne bei Apogee einsteigen, okay, damit hast du es jetzt hier geliefert bekommen. Ne?
Mhm.
Ja, bin ich gespannt, ob die Rechnung aufgeht.
Haben wir im Test tatsächlich, im sehr Dezember.
Mhm.
Bin ich gespannt. Dann haben wir hier den SSL Guitar Strip.
Ja, das
ein
Weekly
SSL
Plugin.
Genau, das Weekly SSL Plugin nach irgendwie dem Drum Channel Strip. Was gab es noch nicht? Was, Vocal oder so? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, da gab es ein Gate, gab es da sogar noch und was weiß ich nicht was. Also SSL ist sehr, sehr fleißig momentan, was neue Plugins angeht. Aber der, finde ich, der sieht sehr schön aus. Also ist das sowas, was du dir in deine Gitarren-Library reinpacken würdest?
Also dadurch, dass ich ja extrem begeistert von diesem Drum-Channel-Strip bin, der so ähnlich aufgebaut ist, bin ich schon am Überlegen. Ja, aber generell, was kann das Teil? Also es hat diesen typischen neuen Look von den SSL-Plugins.
Mhm.
Ne? Also es hat eine klangformende Dynamikbearbeitung. Macht wohl auch Phasenkorrekturen.
Das finde ich sehr cool.
Und hat wohl auch irgendwie klassische Tube-Amplifier-Emulationen integriert. Gibt natürlich auch noch einen Channel-Strip, klar. Und Phasenkorrektur-Geschichten, Analyzer, verschiedene andere Tweaks. die also man vornehmen kann.
Diese Phasenkulturgeschichte finde ich mit Abstand, muss ich sagen, das Spannendste daran. Die nimmt einen großen Platz ein.
Also wo du dann ja, das bei Mehrspuraufnahmen auch, ne?
Ja, genau, richtig. Also wo du dann sagen kannst, okay, ich gleiche halt den einen Kanal dann an den anderen an, dadurch, also sei es durch ein Delay, sei es durch Filtering und ich habe dann direkt ein Korrelationsgradmesser da drin und so weiter und so fort. Also eigentlich das, was man nachher alles händig in der DAW macht oder so, kannst du dann hier im Plugin direkt regeln und von da aus geht es dann weiter in die Klangbearbeitung. Bei der Amp-Sektion bin ich mir jetzt ehrlich gesagt unsicher, wie komplett die ist, weil da gibt es relativ wenige Regler und du wählst dann halt ein Amp-Modell aus. Ich vermute mal, dass es nicht nur ein Amp-Modell ist, sondern wahrscheinlich auch noch eine Box direkt dazu. Ja, und dann hast du danach einen Mixregler. Und da weiß ich noch nicht ganz, was der Mixregler eigentlich soll, weil so ein Gitarrensignal bearbeitest du doch komplett, oder?
Ich finde es schon irgendwie mal ganz cool, so einen Mixregler zu haben, weil man dann nochmal dreht und dann hört man nochmal, ah, was habe ich eigentlich gemacht und wie weit verändert sich das Signal dadurch und vielleicht will ich doch die Intensität nochmal anpassen von dem, was ich da gebastelt habe. Also das ist so meine Herangehensweise. Also von daher kann ich das schon irgendwo, wäre ja schon irgendwie ganz cool.
Ja, also mir ist einfach nicht klar, wofür ist das da? Weil du gehst doch mit einem trockenen Gitarrensignal da rein und hast dann eine Amp-Simulation am Ende. Und die willst du doch nicht nur halb haben, dass du dann irgendwie noch so ein bisschen trockenes Gitarrensignal hast, sondern entweder ja oder nein, oder?
Ach so, ist das bei der, ich glaube, das bezieht sich nicht auf den Gitarren-Amp.
Meinst du?
Ja, ist ja außerhalb dieser Grafik
ja, von dem gut, Gitarren-Amp. Okay. Aber es ist direkt daneben.
Deshalb denke ich eher, dass es auf das Gesamtsignal gerechnet wird. Aber klar, wenn du die Amp-Simulation drin hast, dann
nee, das gibt's kannst auch
du die dann halt damit auch rausschrauben.
Rechts daneben. Also rechts daneben, oberhalb des Output-Regler, ist noch ein Mix-Regler. Der ist, glaube ich, das Gesamtding.
Ah ja.
Also.
Oder vielleicht für diese gesamte Drive-Geschichte.
Ja,
wahrscheinlich oder das, ist es eher der Mix-Regler für diesen gesamten Drive, wo man Preamp hat, dann Drive, dann hat man diese Gitarren-Amp-Sektion mit Boost, Punch und Edge. Die nochmal getrennt ist, glaube ich, die nochmal eine Unterfunktion ist, glaube ich, von diesem Drive.
Mhm.
Und dann kann man für diese gesamte Sektion nochmal den Mix einstellen, ja.
Was ich mich gerade frage, ist, wenn du halt den Gesamtmix änderst und trotzdem eine Phasenkorrektur durchführst, wird es dann nicht ganz komisch? Also wenn die Phasenkorrektur nur auf einem Teil des Signals ist.
Du, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Wir haben es noch nicht ausprobiert.
Genau. Ausprobieren.
Das sind jetzt einfach nur mutmaßlich
unser
typisches, wir sehen die UI und machen uns Gedanken dazu. Genau. Aber sie ist sehr hübsch, muss ich sagen. Also ich find
haben wir schon über den,
sehr geil.
Auf jeden Fall. Haben wir schon über den Preis gesprochen?
Haben wir nicht, nee. Sind wir bei 189 Euro.
Ja. Ich fand eigentlich immer so die günstigeren Anfangsangebote, Einstiegsangebote ganz gut.
Ja, ja, ja.
Aber
schon eine Ansage. So, weiter im Zuge
dann
der Audio
haben wir noch was.
Und zwar, genau. Es geht weiter bei Universal Audio, aber leider nicht in der Apollo Range, sondern die Volt Range wird weiter ausgebaut mit Volt 4 und Volt 476p. Und mittlerweile gibt es insgesamt 7 Volt Interfaces. Gar nicht mitgekriegt, dass es so viele sind. Und hier ist jetzt nichts spektakulär Neues passiert. Das Volt 4 hat 4 Eingänge, wovon 2 als Combo-Buchsen ausgelegt sind, die dann auch mit einer entsprechenden Vorverstärkung da sind. Die haben diesen Vintage-Modus, womit dann so eine, ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, eine Software-Simulation des UA610s. Kannst du dann umstellen auf einen entsprechenden Instrumenteneingang, also HSZ. Mit Vorverstärkung natürlich. Und ansonsten ist das sehr schnörkellos. Auf der Rückseite Klinkenbuchsen halt für die restlichen 2 Eingänge, für die 4 Ausgänge, nochmal separate 2 Monitorausgänge auf Klinke und sehr schön MIDI In und Out als 5 Buldin-Buchsen. Und dann USB-C-Anschluss zum Rechner sowie nochmal ein separater Netzteilanschluss. Ob das Ding Bus-powered ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bin ich mir auch nicht sicher.
Also es hat definitiv einen eigenen Strom.
Genau, es hat einen
Anschluss.
Aber könnte ja trotzdem Bus-powered sein.
Genau.
Ansonsten gibt es vorne einen großen Monitorregler und ja nochmal einen separaten regelbaren Kopfhörerweg.
Ja. Ist auch busgespeist.
Ist ja. Busgespeist, ja super, alles klar.
Was mich jetzt ein bisschen,
ja,
mich jetzt ein bisschen irritiert, ist dieses Volt-Mikrofon, was da mit drin ist.
Wo siehst du denn das?
Und Volt-Kopfhörer. Es gibt so ein Universal Audio Volt 276 Studio Pack.
Ah, okay.
Von Universal Audio bei, also von diesem Ding bei Thomann.
Ja, ist wahrscheinlich einfach irgendwas zusammengepackt worden.
Mikro und ein Kopfhörer drauf, wo auch Volt draufsteht. Und irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Und auch in diesem Produktbild, was wir hier haben in der Pressemeldung, ist auch ein Kopfhörer, wo Volt draufsteht. Und dieses Mikrofon, so ein Großmembran-Mikrofon.
Ja, ist dann einfach ist
irgendwie
so
an mir vorbeigegangen.
So ein Rundum-Bundle, ne?
Ja.
Aber gehen wir noch,
irgendwie.
Ja.
Ja, mach mal weiter.
Gehen wir noch kurz zum zweiten, zum Volt 476P. Das hat jetzt 4 Combo-Boxen und 4 Preamps. Und ansonsten auf der Rückseite wieder die 4 Klinkenbuchsen als Ausgänge, sowie nochmal 2 Klinkenbuchsen für die Monitorausgänge. Ebenfalls MIDI-IO und 2 regelbare Kopfhörerwege. Und was ich an dem Interface sehr, sehr schön finde, ist, die Controls für das Gain und auch dieser Monitor-Knob, die liegen jetzt oben drauf auf dem Interface. Also diese Volt-Interfaces, das sind ja so kleine Kästchen. Und dadurch ist es halt einfach deutlich griffiger, wenn die vor einem auf dem Tisch liegen, dass du oben drauf die Regler bedienen kannst, als halt vorne dran. Das finde ich vom Layout irgendwie wesentlich sinniger. Außerdem hast du dann da oben drauf auch nochmal Meter. Ist allerdings dann auch preislich ein bisschen höher. Das Volt 476P liegt bei ungefähr 469 Euro. Das Volt 4 schon bei 259 Euro.
Weil ich mich halt frage, bei dem großen mit den 4 Combo-Buchsen vorne, ob das auch nicht ein bisschen nervig ist, wenn du da 4 Kabel da rumhängen hast. Also klar, wenn du mal kurz eine Session machst, dann ist es irgendwie okay, aber wenn du irgendwie was hast, was, also ein fest installiertes Setup, was auf Knopfdruck da sein soll, ist es vielleicht ein bisschen, finde ich, glaube ich, ein bisschen stressig.
Das ist das generelle Problem von Tischinterfaces. Irgendwo müssen die Ausgänge hin und ja.
Ja.
Entweder es ist geil oder es ist nicht geil. Dran.
Genau. So.
Ich würde noch ganz kurz eine Sache erwähnen, wo wir gerade bei Interfaces sind, aber auch nur so am Rande. Ich finde die neuen M-Audio-Interfaces ganz interessant. Unter dem Label M-Game. Da gibt es jetzt M-Game Solo und RGB Dual. Das sind Interfaces, die sind jetzt noch nicht unbedingt so für Studio gedacht, sondern eher für Streaming, gerade vielleicht für Gamer. Und die sind so ein bisschen als Konkurrenz zu den Behringer TC-Interfaces gedacht. Du hast halt oben drauf, also erstmal vom Design her ist das alles sehr, sehr fancy. Sieht schick aus, sieht futuristisch aus. Hast oben drauf mehrere Fader, womit du einen internen Mixer steuern kannst. Halt unter anderem, um beispielsweise direkt deine Stimme an den Ton des Games, vielleicht noch Desktop-Audio oder sonst irgendwas anzupassen. Ein sehr interessantes Feature, wo ich jetzt noch keine genaueren Details drüber habe, ist bei dem RGB Dual. Du kannst 2 Rechner dran anschließen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktioniert, ob wirklich beide Rechner gleichzeitig das Interface nutzen können und auch dahin streamen können. Das ist so bezeichnet, dass es da einen Game-USB-Anschluss und einen Stream-USB-Anschluss gibt. Also es klingt ja wirklich so, als ob du halt von dem Game-Rechner das Signal in das Audio-Interface schickst und dann irgendwie zum Stream-Rechner wiederum hin oder vielleicht von da aus auch nochmal. Ja, Details weiß ich leider nicht, aber einfach mal die Sache. Du hast die Möglichkeit, 2 Rechner an das Interface dran anzuschließen. Sehr cool. Dann ist aber tatsächlich noch so ein bisschen die Sache, es sind viele Mini-Klinkenanschlüsse dran. Ist schon mal so ein Ding. Es gibt allerdings auch einen XLR-Eingang. Dann, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt einen HASIO-Treiber dafür gibt, weil ich glaube, dieses ganze Mixing findet eher auf der Betriebssystem-Audio-Ebene statt. Ich wollte mal auf der M-Audio-Seite gucken, aber in den Download-Bereich kommst du nur rein, wenn du einen Account gemacht hast und da hatte ich dann keine Lust zu. Deshalb bin ich mir noch gar nicht sicher, ob das so im Studio-Bereich so richtig funktioniert. Und dann ist natürlich auch die Sache, wie sieht es überhaupt für Macs aus? Weil Gaming ist eine Windows-Geschichte hauptsächlich. Da ist auf Mac nicht so viel los. Also vielleicht gibt es da auch gar nicht so viel. Ich meine, beim Mac mit Core Audio ist es vielleicht auch alles gar nicht so aufwendig zu machen. Vielleicht ist das wirklich einfach so Plug and Play und läuft. Aber stehen halt so softwaremäßig einfach ein paar Fragezeichen dran, die sich so nicht so einfach, zumindest auf der M-Audio-Homepage, beantworten lassen. Aber es ist einfach ein interessantes Konzept, was es gibt. Features wie, ich kann über das Ding Samples abtriggern und sowas. Und es ist halt wirklich für Streaming in jeder Form gemacht. Das lasse ich jetzt mal gerade außen vor.
Jo, bist du bereit?
Für was?
Für das Ende.
Ich bin bereit für das Ende, ja.
Also abonniert uns auf YouTube, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Setzt überall die Glocke, wo ihr könnt. Bewertet unseren Podcast, damit andere Hörer uns durch den Algorithmus besser finden können. Und vielen lieben Dank an dich, Klaus. Danke euch fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Vielen Dank an den Gast, der nicht dabei war. Und wissen wir schon, wer nächste Woche da ist?
Ich glaube ja, aber ist mir gerade entfallen, wer es ist.
Alles klar. Dann sehen wir uns nächste Woche an derselben Stelle wieder. Und bis dahin erheben wir uns von unserem wunderschönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und gehabt euch wohl. Bis denn. Ciao.
Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao.